Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Spezial.
Und herzlich willkommen zur zweiten Sondersendung des Tolkast, dem Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Heute möchte ich mit Marcel Obron-Büllers über den heute erschienenen Tolkien-Film reden und heiße dafür erstmal Marcel herzlich willkommen.
Hallo Tobias, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, danke, dass du mitmachst. Für die, die Marcel nicht kennen, es wurde ja in der letzten Sendung als Feedback gesagt, dass wir die Leute ein bisschen vorstellen sollen. Ich rede mit keinem Geringeren als Gründungsmitglied und Gründungsvorsitzenden der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, ohne den wir also theoretisch hier gar nicht sitzen würden. Er ist Übersetzer zahlreicher Werke, unter anderem auch diverser Tolkien-Bücher und ist vielen von euch vielleicht besser bekannt als Tolkienist, also der Tolkienist. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist meine Chance. Nein, ich freue mich unheimlich, hier dabei zu sein und dass wir über diesen äußerst interessanten Film sprechen werden. Gerade auch, weil ich natürlich zusammen mit meiner Kollegin Birgit Herden Tolkien und der Erste Weltkrieg übersetzt habe. Und das ist ein äußerst interessantes und spannendes Buch, nicht nur, sondern eben auch ein ganz spannendes Thema.
Das es ja tatsächlich auch als Hörbuch gibt. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Damit ihr jetzt Bescheid wisst, was im Prinzip auf euch vorkommt, würde ich ganz kurz so durch unsere Agenda gehen. Marcel und ich gucken uns als erstes so die Geschichte des Films an, aber jetzt nicht der Plot, sondern die Entstehungsgeschichte des Films. Dann unterhalten wir uns kurz darüber, oder möchte ich mich kurz darüber unterhalten, wie wir beide jeweils zu der Vorführung gekommen sind, dass wir sie sehen konnten, wie es in etwa, mit wem wir es uns angeschaut haben. Dann dürfen wir natürlich die Aussage des Estates nicht außer Acht lassen, genauso wie die Konteraussage von Fox. Dann kommen wir natürlich auf den Film zu sprechen. Diverse Aspekte, Altersfreigabe, Musik, Handlung, Synchronisation und ganz zum Schluss dann vielleicht noch eine kleine Aussicht an Werken, die wir beiden jedem von euch ans Herz legen bezüglich weiterer Informationen zu Tolkiens Leben, wie Marcel gerade gesagt hat, Tolkien im Ersten Weltkrieg oder die Biografie von Tom Shippey oder da gibt's nachher noch eine Menge zu sagen. Ja, Marcel, ich habe nochmal nachgeguckt und war ziemlich überrascht, dass so die erste Erwähnung eigentlich auch so schon aufs Jahr 2013 datiert bezüglich des Films.
Ja, ich glaube, dass damals, das war natürlich noch die Zeit, die Jahre der Hobbit-Film-Trilogie von Peter Jackson, dass man natürlich damals geguckt hat, was können wir denn als nächste Projekte machen? Also viele Fans möchten natürlich schon seit vielen Jahren das Silmarillion unbedingt haben. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ein Dokumentarfilm oder ein Biopic oder etwas zu Tolkien selber, da gab es nach relativ kurzer Zeit ein oder zwei Pressemeldungen von Produktionsfirmen, dass sie da dran arbeiten. Und das erste Mal war tatsächlich 2013 und da wurde man natürlich schon hellhörig. Ne? Wer macht das? Wer steht dahinter? Worüber wird es gehen? Und es hat aber ein paar Jahre gedauert, bis wir jetzt tatsächlich den Film offensichtlich in die Kinos bekommen.
Vor allem gab es ja kurze Zeit später, ich schlage gerade nochmal nach, gab es ja noch die Ankündigung des möglichen Films Tolkien und Lewis ein Jahr später, von dem wir ja bis heute auch noch nichts weiter mehr gehört haben. Also das wäre schon so der zweite Film, der sich im Prinzip mit Tolkien als Hauptthema befassen wollte.
Ja, genau. Also da ist natürlich der Punkt, wer sich natürlich mit C.S. Lewis ein bisschen auskennt und den Geschichten von Narnia, die ja auch mehrere Kinofilme in den letzten Jahren hatten, das ist relativ häufig so ein bisschen mit katholisch-kirchlicher, religiöser Hintergrundthematik natürlich behaftet. Es gibt tatsächlich einige Produktionsstudios in den USA, die speziell gerne katholische Themen aufgreifen. Und C.S. Lewis und Tolkien würden sich natürlich da in dem Fall, was Christentum angeht, unheimlich anbieten. Ob und wie jetzt aus dem was wird, ist eben auch noch unklar. Aber es wäre natürlich unheimlich spannend, weil die beiden zusammen sind natürlich ein ganz großartiges Thema.
Und ist ja auch das, was vom jetzigen Film so viel vielleicht schon mal vorweg ja gar nicht tangiert wird.
Gar nicht. Ja.
Des Autos. Ja, die Post-Production fing dann, oder die Pre-Production fing dann im Sommer 17 an, gefilmt wurde Ende Sommer 17, also eher schon Herbst. Und die Post-Production fand dann bereits zwei Monate später ab dem 15.12. statt. Und bis er dann komplett war, verging er ja nochmal über ein Jahr und einen Monat im Prinzip, weil am 19.01. dieses Jahres gilt dieser Film erst als komplett. Ist das normal für so einen Film? Hast du da irgendwie andere Erfahrungswerte aus dem Herrn der Ringe? Auch wenn das jetzt natürlich vielleicht etwas unfairer Vergleich ist.
Seien wir mal froh, dass das nicht 11 Stunden geworden
sind. Nein, ich meinte die Dauer der Post-Production, bis der Film komplett ist.
Ja, natürlich. Nein, das ist also völlig normal, dass im Endeffekt in der Regel ein Kinofilm von 90 bis 120 Minuten, den wir so regulär im Kino haben, der braucht in der Regel etwa ein Jahr Post-Production. Einfach, weil es da unheimlich viel zu bedenken gibt, zu machen gibt. Und in dem Fall war es natürlich so, der finnische Regisseur Domo Karokoski hat ja tatsächlich auf einem Instagram-Account, den er persönlich damals geführt hat, sogar ein bisschen bebildert, also tatsächlich Fotos vom Dreh gezeigt, damit man so ein bisschen Eindruck bekommt. Und dann hatte man am Laufe des gesamten Jahres immer wieder mal, das kennen Leute auch, die gerne ins Kino gehen, es gibt so diese Pre-Screenings, also Fans werden eingeladen, Zuschauer werden eingeladen, um sich eine erste Fassung dieser Filme anzugucken. Und dann schauen die Produktionsfirmen, ob die Reaktion der Zuschauer zufriedenstellend ist. Also ob der Film, der da gezeigt wird, ob der funktioniert. Und da gab es tatsächlich einige, also mehrere Sessions wurden da angesetzt in Los Angeles und ich glaube auch in New York. Und ich glaube, dass Domo Karokoski und sein Team da ziemlich dran gearbeitet haben, um es wirklich so hinzubekommen, dass es passt. Und deswegen brauchten die halt das gute Jahr.
Dann schlagen wir wahrscheinlich damit auch schon gleich die Brücke zum zweiten Thema, nämlich wie wir jeweils dazu gekommen sind. Ich nehme davon aus, du warst in New York im Film, oder?
Richtig, ja genau. Am 16. und 17. März 2019 gab es eine wunderbare Veranstaltung, das Tolkien Weekend, weil dort gerade die große Tolkien-Ausstellung, Tolkien Schöpfer von Mittelerde, in der Morgan Library und Museum gezeigt wird. Die läuft noch bis zum 12. Mai und dann ist da erst auch mal vorbei. Aber ich wollte die natürlich unbedingt sehen. Ich hatte sie letztes Jahr in Oxford gesehen, ich möchte sie in New York sehen und die dritte Möglichkeit wird dann Ende des Jahres in Paris sein. Freunde von mir haben dort zusammen mit der Morgan Library halt 2 Tage lang Konferenzen angesetzt. Also da waren großartige Tagungen, Vorträge, Workshops, aber gleichzeitig natürlich auch die Ausstellung, die Tolkien-Ausstellung. Und Fox Searchlight hat wirklich sehr, sehr offensiv in den letzten Wochen und Monaten sich bemüht, den Film an die Fans heranzubringen. Das heißt, man konnte tatsächlich schon am 16. März konnten wir den Film schon sehen, um halt natürlich auch eine Reaktion zu bekommen und zu schauen, ob dieser Film das Potenzial hat, was sich natürlich jede Produktionsfirma erhofft.
Und mit wem warst du da dann? Also Leute, die man noch kennt?
Ja, also auf jeden Fall. Das war natürlich eine wissenschaftliche Tagung, auch in Zusammenarbeit eben mit dem Ausstellungshaus, der Morgan Library and Museum. John Garth war unter anderem dort vor Ort. Der ja der Autor von Tolkien und der Erste Weltkrieg ist und David Bradman, der bei der wissenschaftlichen Zeitung Tolkien Studies seit Anfang an mitarbeitet. Also es waren die meisten großen amerikanischen Tolkien-Forscher und Forscherinnen waren vor Ort und haben diesen Film gesehen. Und das hat natürlich im Hinterher zu einigen interessanten Gesprächen geführt.
Seitens der, untereinander oder halt auch mit Fox Searchlight?
Nein, also tatsächlich war es so, dass die Presseabteilung, die für Fox Searchlight in den USA das Thema bewirbt, also die halt solche Vorführungen organisiert, hat uns einfach einen wunderbaren Vertrag unterschreiben lassen, dass wir nicht drüber reden dürfen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wie sich das gehört. Aber dann haben sie im Endeffekt nicht großen Feedback eingeholt, sondern nur von den Organisatoren vor Ort. Also so ein bisschen hat es gepasst, war es in Ordnung, hat es gefallen, aber sie haben nicht wirklich da die Öffentlichkeit in der Nähe gesucht. Sie wussten ja auch wahrscheinlich, dass wenn man Tolkien-Forscher und Forscherinnen fragt, dass da vielleicht ein bisschen, Kritik mitschwingen könnte. Aber es war halt natürlich auch, war sehr, sehr interessant, dann eben mit den Kollegen und Kolleginnen drüber zu sprechen, was sie davon halten. Es war also schon eine ganz spannende Erfahrung, mit all diesen großen Namen natürlich der aktuellen Tolkien-Forschung, sich über das Thema da auslassen zu können.
Aber dann halt nicht drüber reden zu dürfen.
Ja, das war halt tatsächlich eine ganz spannende Sache, weil wir hatten damals einen Vertrag im Endeffekt, also einer von diesen NDAs, Non-Disclosure Agreements, also die wunderbare Verschwiegenheitserklärung sozusagen, die war bis zum WonderCon. Und WonderCon war die erste größere Fan-Convention in den USA, wo das Team des Films, also auch mit Nicholas Hoult und mit Lily Collins und so weiter, in die Öffentlichkeit gegangen ist. Also da war zum ersten Mal wirklich so die Fan-Community-Convention-Szene mit integriert Und das wollte natürlich die Produktionsfirma und wollte das Tolkien-Filmteam für sich nutzen. Und danach hätten wir dann direkt darüber sprechen können. Und das haben wir bis heute tatsächlich noch nicht so gemacht, weil es halt eine ganz, ganz spannende Frage ist, wie eben halt die Fans darauf reagieren, wie er ankommt, weil wir werden ja gleich bestimmt noch ein oder zwei Sachen darüber ansprechen, weil das halt schon natürlich ein Thema ist, das wieder so ein bisschen spalten könnte zwischen den Leuten, die Forschung betreiben und natürlich im großen Teil der Fans, die wahrscheinlich, bin ich ziemlich sicher, sehr, sehr begeistert sein werden von dem Film.
Du hast mit Sicherheit auch den April-Scherz der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mitbekommen.
Ja, habe ich.
Und für die letzte Sendung nicht gehört haben, wo wir über den April-Scherz gesprochen haben, das war ja so, ich hatte keine Ahnung, ich saß auf der Hütte in Südtirol zwischen Skifahren und Nachtskifahren und ich dachte, Mist, ich muss noch irgendwie den April-Scherz fertig machen. Ah, komm, die Wundercon ist. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die mit Annika geschrieben hatte, wussten wir nicht, dass der Film dort auch tatsächlich gezeigt wird.
Ja, genau.
Was dann teilweise aus Wüstenbeschimpfungen aus Japan kam, was uns denn einfällt, unsere Meinung in so einem heuchlerischen Artikel kundtun zu müssen. Wir hätten den Film ja schließlich in New York gesehen und es war klargestellt, nein, es ist nur ein April-Scherz, es hat nichts zu tun. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Film gezeigt wird. Und ich saß dann irgendwann am Sonntag am Handy und war bei Instagram und habe halt gesehen, dass thewandering.net eine Insta-Story gepostet hat mit in a few minutes it will be start und halt ein Foto von dem Kinofilm, also von Tolkien-Film. Ich so, ja. Scheiße, die zeigen den Film tatsächlich. Worauf ich dann nochmal irgendwie die News umgeschrieben habe, damit auch aus meiner Sicht erkenntlich ist, wer es bis zum Ende liest. Es ist ein April-Scherz, aber hat nicht so funktioniert.
Nicht ganz so funktioniert, aber April-Scherze haben halt diese Angewohnheit, sich manchmal ein bisschen zu verselbstständigen. Ja.
Das ist wie beim Postillon, wo der Postillon manchmal auch die News der Zukunft schreibt. Oder die
Simpsons. Der Postillon schreibt immer die Neuigkeiten der Zukunft. Ist ein hervorragendes Etablissement.
Ja. Ich bin ganz normal über den Presseweg gegangen am Freitag, den 26. gab es hier von Fox Searchlight München eine Pressevorführung im ältesten Kino der Welt, was leider dann irgendwie 2 Tage vor dem 112. Geburtstag zugemacht hat. Das war allerdings schon am Dienstag, dass sie zugemacht haben und ich wollte eigentlich nur rausfinden, wie komme ich denn jetzt dahin? Und sind dann bei Google dauerhaft geschlossen. Und ich so, hat sich da jemand einen Scherz erlaubt? Gegoogelt. Riesenartikel in der Süddeutschen Zeitung gefunden, dass er das Theater tatsächlich zugemacht hat. Und ich dann versuche, meinen Kontakt bei Fox anzurufen. Die sind natürlich morgens um die Uhrzeit noch nicht da.
Logisch, ja.
Und gut, ich gehe jetzt hin. Sie werden ja wohl Bescheid gegeben haben. Das war ein super uriges Kino. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu sehen. Vor allem viel Beinfreiheit zu haben. Also in diesem alten Kino hattest du mehr Beinfreiheit als in jedem modernen.
Ja, natürlich.
Kommen wir auf die Aussage des Estates und vor allem, worauf ich dann gleich auch nochmal eingehen möchte, das, was deutsche, Anführungszeichen, Leitmedien für Schlagzeilen draus gemacht haben.
Oh yeah. Okay, fang an.
Ich hab ja so einen Google-Alert auf diverse Begrifflichkeiten und es sollte ja jetzt mittlerweile eigentlich eben klar sein, dass der Estate sich ganz klar und deutlich, also sowohl die Familie als auch der Estate von diesem Film distanziert haben. Was ich aber auch, glaube ich, finde, seine Berechtigung hat. Oder was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen ja nicht vergessen, also wir haben auf der einen Seite jetzt ein Biopic zu Tolkien, das ich, bin mir sehr sicher, wirklich große Wellen schlagen wird. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz klar zu sehen, dass die Familie und der Tolkien Estate, der sich ja um das literarische Erbe Tolkiens kümmert, da gibt es Interesse natürlich nur an wirklich fundierten wissenschaftlichen Recherchen, an Publikationen, die halt wirklich mit der entsprechenden mit der Objektivität und Neutralität herausgebracht werden. Und ein Biopic ist ja im Endeffekt genau das Gegenteil davon. Also das ist ja, das muss man auch mal ganz klarstellen, das ist vielleicht so ein bisschen eine falsche Erwartung bei einigen Kinogängern. Das ist ja kein Dokumentarfilm. Also wir werden hier keine Fakten präsentiert bekommen bei Tolkien The Biopic. Und die Familie muss natürlich aus ihrer Sicht ganz klar deutlich machen, sie waren nicht involviert, sie wurden nicht gefragt, beziehungsweise es kam keine Kommunikation in dem Sinne zustande. Und mal ganz ehrlich, für den Schriftsteller, der natürlich schon vor einiger Zeit von uns gegangen ist, ist es entscheidend, was die Bücher angeht und nicht, was ein Film möglicherweise aus seinem Leben macht.
Jetzt kam relativ häufig die Aussage, ja, wieso hat der Estate das dann irgendwie nicht versucht, rechtlich zu verhindern? Ich wüsste gar nicht, wieso etwas gehen sollte, weil ich meine, es ist im Prinzip ja erstmal jedem frei, darüber irgendwie zu berichten, solange
genau,
es keine
absolut.
Nachrede ist.
Es ist dieser klassische Begriff der Persönlichkeit des öffentlichen Interesses. Also, dass man ab einem gewissen Punkt im Leben einer Persönlichkeit, wo man einfach, Tolkien ist halt ein Weltbegriff. Also ich meine, wir reden hier vom Schriftsteller, der den berühmtesten und erfolgreichsten Roman des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Der ist halt keine Privatperson in dem Sinne mehr. Und natürlich kann man darüber dann Filme beziehungsweise Dokumentarserien oder Filme drehen, das ist überhaupt keine Frage. Das Einzige, wo man eingreifen könnte, wäre natürlich, wenn wirklich brutal strafrechtlich belangbare Inhalte veröffentlicht werden. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern es geht einfach um ein Biopic, der Love, Courage and Fellowship, war ja der Titel, Untertitel im Englischen, zeigt. Und das kann man nicht verhindern. Und ich glaube auch nicht, dass die Tolkien-Familie, die haben andere Aufgaben, die sie für persönlich wichtiger halten.
Ja, zum Beispiel das Geld ausgeben, das sie von Amazon kriegen.
Ich weiß, das ist jetzt so seit einiger Zeit, seitdem das dann rausgekommen ist, letztes Jahr, dass diesen Vertrag mit Amazon Studios gibt zu der kommenden Serie Lord of the Rings on Prime. Das ist so dieser, jetzt haben sie ihre Seele verkauft. Ich glaube aber, dass eine Menge Fans das wirklich missverstehen und nicht ganz erkennen, was eigentlich dahinter steht. Also früher hat der Tolkien Estate und die Familie immer alle möglichen juristischen Wege eingeleitet, um das Erbe und J.R. Tolkiens Arbeit zu verteidigen. Aber wie jeder weiß, sowas dauert Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte. Ich glaube, zur Herr-der-Ringe-Filmtrilogie und den ganzen juristischen Scherereien, die es dabei Jahre gab, übrigens, Peter Jackson hat New Line Cinema auch verklagt und sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben auch New Line Cinema verklagt, weil, wie amerikanische Produktionsstudios nochmal sind, sie haben die halt von wirklich im wahrsten Sinne des Wortes betrogen. Und dann hat man 15 Jahre später, kriegt man halt irgendwie einen ganzen Batzen Geld, aber man hatte 15 Jahre lang nur Ärger, nur Diskussionen, nur Gerichtsstreitigkeiten. Es gibt aber eine andere Variante und die lautet, man macht einen Vertrag zusammen mit jemandem, der eine Serie macht und sichert sich dann die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, dass man mitgestalten kann, dass man schauen kann, wird da vernünftig gearbeitet. Und ich muss zugeben, nach den letzten 20 Jahren, wo man weiß, dass die Scherereien und Streitigkeiten praktisch zu nichts geführt haben, weil ja die Filme trotzdem irgendwie gemacht wurden und trotzdem alles gelaufen ist, muss ich zugeben, wäre es mir persönlich wesentlich lieber, wenn ich weiß, dass die Familie mitgestalten kann. Und wenn sie dafür noch Geld bekommt, habe ich da auch nichts gegen.
Meinst du denn, es wäre jetzt ein Unterschied, wenn Fox Searchlight bzw. der Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, beim Estate nachgefragt hätte, glaubst du, das wäre dann zum anderen Film geworden oder der Estate hätte dann gesagt, ja, machen wir, sind wir dabei?
Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwierig, so ein bisschen in der Außenwirkung. Also natürlich ist der Tolkien Estate und die Familie haben natürlich ein großes Interesse daran. Denen geht es ja um die Bücher. Denen geht es um die Publikation von J.R.R. Tolkien und um die wissenschaftliche Erforschung und so weiter und so fort. Und die sind sehr, sehr zurückhaltend. Das wissen viele Fans. Also die machen schon gar nicht bei vielen Sachen mit. Wenn, dann engagieren sie sich zwar, aber die Fans müssen auch mal sich Gedanken machen. Man stelle sich vor, man dreht einen Film über den eigenen Vater oder Großvater. Und der wird dann halt in die Öffentlichkeit sozusagen gezerrt und da werden Sachen erzählt. Und es ist ein Biopic. Es ist kein Dokumentarfilm. Er ist nicht mit historischen Fakten untermauert oder ähnliches, sondern es ist halt eine freie sozusagen Interpretation zu Tolkiens Leben und Werk und gerade in seinen Kriegsjahren. Und da ist natürlich von der Familie aus nicht wirklich großes Interesse daran, ein möglicherweise falsches Bild zu zeigen, sondern sie sagen ganz klar, es gibt Publikationen, es gibt Biografien, es gibt die Briefe, es gibt alles Mögliche. Und wir brauchen sowas nicht, weil das nur ein falsches Bild im Endeffekt geben wird. Und da verstehe ich die Familie persönlich sehr gut, weil wenn ich mir überlegen würde, jemand würde einen Film über meinen Großvater drehen, der nicht auf historischen Fakten wirklich basiert, wäre ich vielleicht auch nicht so begeistert.
Gut, ich meine, das Statement von der Familie und dem Estate war ja wirklich sehr, sehr kurz. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes, wie alles andere auch. Und sie haben ja im Prinzip im gleichen Atemzug gesagt, sie streben aber keine Rechtsmittel dagegen einzureichen oder sie wollen sie halt jetzt auch nicht verklagen, sondern distanzieren sich halt einfach nur vom Film.
Genau, und das haben sie auch in einem ganz bestimmten Grund gesagt, da bin ich mir sehr sicher. Der Estate hat ja gerade in den letzten 20 Jahren einfach über die Filme Peter Jacksons und viele andere Projekte immer wieder erlebt, dass es eben zu diesen Missverständnissen kommt. Und dass es bei Fans natürlich, gerade die Filme sehr lieben, immer wieder zu Vorwürfen kommt, ja, die Familie hat ja irgendwie alle, die wollen ja alle nicht und die haben keine Ahnung und das ist alles furchtbar und warum machen die das überhaupt? Es geht ihnen in dem Fall tatsächlich gar nicht darum, irgendwie zu gucken, wir möchten ja irgendjemanden verklagen oder freie Kreativität zu unterbinden, sondern sie möchten einfach nur ihre Position klar machen. Und die ist, es gibt genügend Material, es gibt genügend Forschung und es wird weiterhin natürlich Forschung betrieben zu J.R. Tolkien und seinem Leben und seinem Werk. Und die möchten sie ganz klar bevorzugen und unterstützen. Für die Familie ist so ein Film nicht von Interesse, ganz einfach.
Interessant ist natürlich dann, was die Presse daraus macht. Ich beziehe mich jetzt wirklich auch erstmal nur auf die deutsche Presse. Und da ist dann halt zu leben, Herr der Ringe, Tolkien-Erben verweigern Unterstützung.
Ja, natürlich.
Und ich so, okay, mein erster Gedanke, als ich die Überschrift gelesen habe, so, die Amazon-Serie war doch irgendwie abgesegnet, bis ich dann irgendwie realisiert habe, nein, es geht um den Biopic.
Dann ja, genau.
Was hat das mit Herrn der Ringe zu tun? Die nächste Überschrift, auch sehr grandios, Mittelerde bebt, J.R.R. Tolkiens Familie hat was gegen Tolkien.
Ja, und da sieht man natürlich wieder, das sind so zwei Dinge. Ich arbeite ja freiberuflich als Übersetzer aus dem Englischen. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass bei einigen deutschen Medien es schwierig wird mit einer korrekten Übersetzung von irgendetwas. Erstens und zweitens, eine Schlagzeile muss halt knallen. Das ist halt leider so eine unsägliche Sache, dass wenn du nicht wirklich eine vernünftige Zeitung oder Zeitschrift in die Hand bekommst oder ein Online-Medium, da werden einfach Schlagzeilen geschrieben, die einfach nur totaler Blödsinn sind. Also es hat nichts mit der Originalaussage zu tun und es ist eine völlig verfremdete Darstellung von dem, was die Familie geschrieben hat.
Und als letztes dann so meine Highlight, keine Unterstützung durch Familie.
Keine Unterstützung, nieder mit Tolkien.
Tolkien Biopic steht alleine da.
Ja, ja, ach Gott.
Ja, und da denke ich mir auch so, okay, willkommen in der Clickbaiting-Mafia.
Ja, ja, natürlich, natürlich.
Hat er ja auch nicht, ich glaube, The Guardian hatte als erstes große Publikation, die die Pressemitteilung des Estates veröffentlicht, hatte dann ja auch John Garth dazu interviewt. Der hat dann ja auch nachher noch bei The Telegraph nochmal ein Interview gegeben. Und wie sich das für ordentliche Journalisten gehört, hat The Guardian natürlich auch bei Fox nachgefragt, wie es denn aussieht.
Ja, genau, selbstverständlich, ja.
Und jetzt suche ich es gerade. Dann gab es ja im Prinzip auch eine Antwort von der Produktionsfirma von Fox Search. While we did not work with the Tolkien Estate on this project, the filmmaking team has the utmost respect and admiration for Mr. Tolkien and his phenomenal contribution to literature. Wo sie ja im Prinzip auch ganz klar die Sache nochmal zugeben und halt auch behaupten, sie hätten halt größtes Respekt vor Tolkiens Sachen. Ich sage deshalb an dieser Stelle behauptet, weil wir gleich erst noch über den Film sprechen möchten und dann können wir ja im Prinzip im Nachgang nochmal drauf gucken, inwieweit wir da dieser Aussage zustimmen können oder nicht. Die Aussage von Fox Search, ganz kurz, kam aber irgendwie so gut wie gar nicht in den deutschen Medien zumindest vertreten.
Wahrscheinlich das passt ja nicht in die Clickbait-Maschine. Also das ist ja eine konstruktive Antwort, eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema, die sehr konstruktiv ist und die natürlich ein sehr schönes Bild zeichnet. Und sowas ist natürlich in einem deutschen Clickbait-Medien irgendwie gerade nicht so in.
Traurig, aber wahr.
ja, die Welt geht vor die Hunde. Die Welt geht vor die Hunde, wie man in Köln so schön sagt. Ja, genau.
Gut, jetzt haben wir aber lang genug für dich um den heißen Brei herumgeredet.
Ja, immer her damit. Haferbrei.
Haferbrei, Porridge.
So wie es das gehört.
Kommen wir mal zum Film. Und jetzt wollen wir natürlich hier keine Szenenanalyse machen, weil es soll ja auch noch ein bisschen Spannung bleiben, noch ein bisschen auch der Überraschungsmoment soll ja noch gegeben werden. Es gab da, fand ich, sehr viele, sehr schöne Szenen. Also eins vorweg, es gab viele Szenen, wo man Gänsehaut hatte. Darum würde ich mal sagen, so, ich weiß nicht, was meinst du, wie wollen wir es vorgehen? Also ich glaube, als Wichtigstes ist erstmal so die Rahmenhandlung zu erklären, weil er ist doch anders, als ich ihn mir vorgestellt habe.
Ja, es ist halt, also ich glaube, wir werden schon versuchen, so ein bisschen spoilerfrei zu sein. Also es ist natürlich nicht ganz möglich, wenn wir so ein bisschen in ein oder zwei Details reingehen möchten. Aber für die Fans da draußen, also wir werden jetzt nicht alles verraten und alles sagen, sondern ich glaube, es ist in dem Fall tatsächlich die Atmosphäre, das Gefühl von dem Film ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, über das wir sprechen können. Und die Rahmenhandlung, ich habe auch gedacht, ich war mir nicht so ganz sicher, was erwarte ich von Tolkien The Biopic, weil man den Namen ja nur alleine hört, könnte ja meinen, okay, sie schreiben das irgendwie von 1892 bis 1973, aber es ist ja offensichtlich, es geht vor allem um seine Kindheit und Jugend und die große Liebe und die Kriegsjahre und dann ist ja eigentlich schon so ziemlich Schluss.
Ja, genau, da habe ich bei mir zumindest schon mal falsch angesetzt, weil ich dachte, dass der Krieg eine andere Bedeutung in dem Film haben wird, wie der Krieg ja auch eine andere Bedeutung in Tolkiens Leben hatte als andere Ereignisse. Und auch der Trailer hatte mich irgendwie ein bisschen dahin getriggert, dass es halt, ich sag mal, viel mehr auf dem Schlachtfeld passiert. Und wenn man sich die Cast-Liste anguckt, wo es irgendwie mehr Visual Effects Menschen gibt als Schauspieler, dann dachte ich mir so, Alter, da werden wir jetzt Schlachten sehen. Und ich glaube, wir verraten nicht so viel, als wenn wir sagen, dass die Kriegsjahre eigentlich so den Rahmen von allem umgeben. Also
ja.
Er fängt ja um einen ganz anderen Zeitpunkt an und er fängt ja an, dass Tolkien halt eben in seiner Behausung an der Somme auf einer Pritsche steht und einen Brief in den Händen hält und nicht irgendwie, wie man sagen könnte, bei der Geburt, bei Biopic-mäßig jetzt irgendwie.
Ja, genau. Es ist halt so, die Bilder im Trailer sind natürlich, es ist halt immer dieser Haken bei den Trailern. Ne? Man muss natürlich gucken, dass man mit dem Trailer das Interesse wirklich anregt. Und da sucht man natürlich, da müssen ja noch nicht mal Szenen drin sein, die tatsächlich nachher im Film landen. Also selbst bei der Herr-der-Ringe-Film-Trilogie gab es ja bei den ersten Trailern Sachen, die nie tatsächlich irgendwie in die Filme, weder Kino noch Extended, gekommen sind, aber die natürlich die Faszination unheimlich angeregt haben. Und bei den Trailern, da war ja oftmals diese düstere Szenerie, also die dunkle Szenerie, eine Schlachtenszene, Auseinandersetzung. Und da glaubte man natürlich schon so, okay, ist das jetzt wirklich nur, sehen wir nur Bilder in der Somme oder wo geht's dahin? Ne? Also es war schön gemacht, es war faszinierend, interessant gemacht. Aber es ist halt tatsächlich so, dass die Rahmenhandlung und die Strukturierung halt doch ein bisschen anders abläuft.
Richtig, und ich finde es aber wunderbar gelöst. Also ich finde, dass das Man erkennt den Rahmen dieser Handlung und die Situation da drin auch. Wobei ich relativ schnell überrascht war, dass dieser Film in den USA ab 13 freigegeben ist.
Ja, gut, aber das ist natürlich diese übliche die Diskussion, wo ich mich persönlich, der ich ein klein bisschen älter bin, manchmal frage, der Film ist ab 6 freigegeben oder ab 13 oder ab irgendwas und ich sitze dann da irgendwie mit der Decke über dem Kopf und kriege irgendwie einen Anfall. Das sind sehr, sehr viele, sehr, sehr, das können wir schon sagen, es sind sehr, sehr deutliche Bilder, auch schockierende Bilder mit dabei,
ich
weil es natürlich... Nee, es ist nichts beschönigt. Das ist der Erste Weltkrieg. Also das muss ich sagen, das ist auch sehr realistisch in Szenen, in Momenten dargestellt. Und der Erste Weltkrieg war halt kein Spaß, ne? Und auf gar keinen Fall.
Es war eine Materialschlacht, eine Menschenschlacht, die dann nur noch als Material bezeichnet wurden.
Ja, genau. Und das muss ich sagen, es ist ja, weil ich das Stichwort ja schon so ein bisschen genannt hatte, also die Ästhetik und die Atmosphäre im Film greift das sehr, sehr gut auf. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum es wesentlich mehr visuelle Effekte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt als Schauspieler dann.
Ja, und ich glaube, eins spoilere ich jetzt in Anführungszeichen mehr, weil ich glaube, dass es mich hat es in dem Moment einfach eiskalt erwischt. Und zwar, es gibt ja die Szene mit dem Drachen.
Ja.
Der auch im Trailer zu sehen ist. Und ich hatte schon eine Vermutung, als ich das gesehen habe. Und es gibt dann nämlich einen relativ harten Schnitt. Also im Prinzip, man sieht die Flammen und daraus sieht man halt sofort, ich gehe davon aus, es waren deutsche Soldaten,
man hat
es jetzt nicht gehört, die halt mit Flammenwerfern auf die Menschen draufhalten. Im Prinzip den Graben stürmen, die Leute rennen teilweise verbrannt dagegen. Also das meinte ich mit, es ist nichts beschönigt. Man sieht viele Leichen, man sieht blutgetränktes Wasser am Boden. Es ist wirklich so, wie ich es mir im Prinzip vorgestellt hatte. Ich hatte es dann meiner Freundin Annika, die ihre Masterarbeit über Tolkien und den Ersten Weltkrieg geschrieben hat, die jetzt gerade auch mit Janet an einem Buch für Walking Tree zum Thema Ersten Weltkrieg arbeitet, ihr die Sachen geschildert und sie meinte, oh, endlich mal ein Film, der realistisch darstellt, wie es damals ausgesehen hat. Und auch die Lautstärke auf diesem Schlachtfeld und so, das war so etwas, wo ich denke so, Wow, das hat mich total unvorbereitet erwischt. Deshalb nur so als Spoiler, Anführungszeichen, Warnung, Anführungszeichen, dass das relativ am Anfang schon mal so einen Schluckmoment gibt.
Ja, ja, also das, das definitiv. Also da ist es all das zu sehen, was man an Gräueln halt zum Ersten Weltkrieg immer in Verbindung bringt. Das ist die Gasangriffe in den Gräben, in den Schützengräben. Es sind die Flammenwerfer, es sind die Maschinen.
Die Granattrichter.
Die Granattrichter, die schwere Artillerie, die Bombardements, die da Tage und Wochen lang hintereinander abliefen. Also das ist, es ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie das umgesetzt ist. Sowas in der Art sieht man halt eben sonst nur in Dokumentarfilmen oder Serien zum Ersten Weltkrieg.
Und auch dann natürlich, wie Leute von Bomben getroffen werden oder Granatgeschützen. Also das ist...
Ja, ja, ja.
Das, finde ich, sollte man halt einfach wissen. Ich glaube, das ist ja auch kein Spoiler im klassischen Sinne, sondern finde ich eher ein Warnhinweis.
Ja, 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 ja. Also es ist halt natürlich, viele Leserinnen und Leser kennen natürlich den Herrn der Ringe und Hobbit. Und gerade beim Hobbit, wenn man so ein bisschen die netteren und süßen Szenen sieht, da denkt man natürlich nicht drüber nach. Der Schriftsteller war im Ersten Weltkrieg. Er war an der Schlacht in Nassau beteiligt. Und das hat ihn natürlich geprägt, gar keine Frage.
Ja, und ich glaube, jeder von uns musste während seiner Schulzeit entweder im Westen nichts Neues sehen oder lesen. Das fand ich ja damals schon heftig, aber das war jetzt wirklich nochmal etwas, wo ich sage, so, das hätte ich an diesem Film im Vorfeld nicht zugemutet, also nicht so getraut, also ich bin nicht davon ausgegangen. Und das haben sie wirklich grandios hinbekommen.
Ja, ja, weil vor allem natürlich es auch schwieriger ist, natürlich gleichzeitig so eine Balance zu finden zwischen diesen natürlich sehr erdrückenden und bedrückenden Bildern und gleichzeitig natürlich diese wunderbare Liebesgeschichte zwischen Ronald und Edith da herauszuarbeiten, die natürlich in ganz wunderbaren, lebendigen Bildern und Farben gezeigt wird. Und wenn natürlich so zwei wunderschöne Menschen wie Nicholas Hoult und Lily Collins dann diese Rollen, diese Figuren verkörpern, das ist ja alles wunderschön. Und dann natürlich einen Bruch zu haben, wiederum zum Ersten Weltkrieg, das ist natürlich schon eine ganz spannende Sache.
Und haben sie, finde ich, sehr gut hinbekommen. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab. Und ja, den muss man sich, also ich muss ihn mir definitiv noch ein zweites oder ein drittes Mal angucken, um ihn mal so in Gänze aufnehmen zu können.
Es ist halt eben genau dieses Thema. In dem Fall geht es um Domo Karokoski, ist ja der finnische Regisseur, der sehr eng mit dem Film und dem Projekt überhaupt verbunden ist. Er hatte natürlich vor kurzem dann die Premiere in Finnland und ist natürlich klar, in Finnland kennt jedes Kind sozusagen diesen wunderbaren Regisseur und natürlich feiern ihn die Finnen dafür, dass er diesen Film gemacht hat. Und da war eben immer dieses Stichwort. Also der Film ist natürlich nicht ganz historisch korrekt, aber er stimmt halt so vom Gefühl her, von der Atmosphäre her. Ich würde natürlich, da bin ich leider ein bisschen hart, aber sagen, also eigentlich gibt es kaum eine Szene, die wirklich historisch belegt ist.
Nein, also Tolkien hat es gelebt in England.
Ja, genau, das ist schon richtig.
Er ist in Oxford zur Schule
gegangen. Er war im Ersten Weltkrieg, das ist schon alles schon so richtig. Aber es ist natürlich so, es ist ein Biopic, das muss man ganz, ganz klar vor Augen haben. Also wer sich mit Tolkien und dem Werk auseinandersetzen möchte, der wird da nichts Neues und auch in der Regel nichts wirklich Richtiges finden. Aber die Stimmung, die Bilder, die Szenen, wie es geschnitten ist, wie die Eindrücke hereinkommen. Da muss man sagen, da hat das Team um Domo Karokoski halt wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
Ja, also das war auch, weil du es gerade gesagt hast, auch die Musik. Also ich finde die Musik großartig. Ich freue mich schon, wenn dann jetzt am 3. der Soundtrack rauskommt. Ich werde ihn mir auch auf jeden Fall käuflich erwerben.
Hinweis, das wäre ein Spoiler, weil die meisten Titel des Soundtracks immer einen Hinweis darauf geben, welche Szenenabfolge im Film laufen.
Ja, das ist ja kein Spoiler in dem Sinne, weil wir kommen ja eh erst am 3. raus.
Ja. Nee, aber der Soundtrack ist wirklich sehr, sehr stimmig und sehr passend auf die jeweiligen Szenen und Szenenabfolgen sehr, sehr gut abgepasst.
Aber ich meine, es war jetzt auch nicht nur der Krieg, der mich emotional an der einen oder anderen Stelle doch festgepackt hat. Der Film lebt halt von ganz vielen emotionalen Szenen, wo ich sagen muss, jetzt auf den historischen Kontext mal außen vor gelassen, dass ich sage, so ja, er regt auch zum Nachdenken an. Und es gibt eine Szene, die ich glaube auch im Trailer zu sehen ist, oder zumindest auf die Bilder, die rausgeschickt wurden. Auch das ist kein Spoiler im klassischen Sinne. Also irgendwann tritt England halt auch in den Krieg ein. Es gibt eine Szene, wo im Prinzip ein Student auf den Rasen der Universität läuft und irgendwie schreit, England is in war. Und die fangen ja an, Freudentänze aufzuführen und sich in den Arm zu legen. Und ich dachte mir so, bitte was? Und ich konnte das gar nicht realisieren. Also ich habe das für eine künstlerische Freiheit gehalten. Aber dann habe ich nochmal mit Annika gesprochen. Sie meinte, nee, diese Kriegseuphorie damals gab es tatsächlich. Und
in ganz Europa, jedes Land, egal welches Land, ob es nur Deutschland war, ob es Großbritannien war, alle haben sich gefreut auf den Krieg, weil sie der Meinung waren, so jetzt klären wir mal hier die Sache und wir werden das schon machen, weil jeder halt an sich glaubte und von der eigenen Überlegenheit und der Gerechtigkeit des eigenen Sinns völlig überzeugt waren. Das stimmt, die Leute haben gefeiert. Die haben gefeiert und sich gefreut darauf, in den Krieg ziehen zu können.
Und das war mir halt in der Form nicht klar. Und als ich dann Annika auch da auch drauf angesprochen habe, meinte sie so, nee, das war so nicht so. Krass, das hatte ich gar nicht oder das hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, wir beide, die ja jetzt im Prinzip in ihren Geschichtsbüchern zwei Weltkriege haben, ich meine, was hatten sie denn damals? Es gab den Burenkrieg für die Engländer.
Ja, ja.
Es gab hier und da irgendwie, dann, klar, in Deutschland den 30-jährigen Krieg. Aber es gab nichts dergleichen. Und das war für mich total weltfremd. Und auch das hat mir dieser Film vermittelt.
Das haben sie. Es ist halt eine Sache, die so ein bisschen leider daran untergegangen ist. Es war halt eben auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Es war ja zum Beispiel so, man hat sich ja freiwillig gemeldet. Als 1914 dann der Krieg ausbrach, hat sich die Oxforder Universität halt praktisch geleert, weil alle sich sofort freiwillig gemeldet haben. Und Tolkien konnte das damals nicht, weil Tolkien eben aus ganz bescheidenen Verhältnissen stammte und schauen musste, dass er seinen Abschluss macht. Auf jeden Fall. Weil nur so hatte er überhaupt eine berufliche Zukunft. Und er ist ein Jahr länger geblieben. Er ist ja erst wirklich 1915 dann in die Armee aktiv eingetreten. Und dafür hat er sehr, sehr viel Kritik erhalten, weil die jungen Männer, die nicht sofort in den Krieg gezogen sind, wurden, ob es nun in Deutschland war, ob es in Großbritannien war, ob es in Frankreich war, die wurden tatsächlich sehr, sehr missachtet. Und das kommt jetzt in dem Film leider nicht so raus, weil da eben diese Begeisterung vor allem betont wird. Aber das ist auch so ein Teil im Leben Tolkiens, der natürlich sehr, sehr wichtig ist. Alle seine Freunde, alle Leute, die er irgendwie kennt und schätzt, sind auf einmal alle weg. Und er muss da irgendwie in Oxford allein vor sich hin seinen Abschluss machen. Und wenn er den hat und den besteht, dann ist die einzige Option, es dann in den Krieg zu ziehen. So sah die Zukunft damals für junge Leute aus.
Wobei Tolkien zu dem Zeitpunkt ja, um sein Gewissen in Anführungszeichen zu beruhigen und auch den anderen ein wenig entgegenzukommen, sich dann ja für die Defense, wie war das jetzt?
Er hat sich ja jetzt für die, ich
trainiere ja schon, ich mache ja schon und im Verteidigungsfall bin ich auch bereit, aber ich muss halt gerade mein Studium zu Ende machen.
Genau.
So ein bisschen, ja, Seelenfrieden dazu kriegen.
Er hat schon im Oxford University Officers Corps, also er hat schon Ausbildung erhalten vor Ort in Oxford, weil natürlich davon auszugehen war, dass er als Offizier dienen würde. Und man hat eben schon in Oxford auch angefangen mit weiteren Ausbildungen. Er ist halt nur nicht aktiv in den aktiven Dienst getreten, sondern er hat nur in Oxford schon Sachen absolviert, die ihn vorbereiten würde auf den Offizierslaufbahn.
Das war ja auch so eine Sache, die mich ein wenig irritiert haben, dass diese ganzen Situationen im Film ja überhaupt nicht vorkommen, keine Berücksichtigung finden. Auch nicht, dass er ja Fernmeldeoffizier war, er, der mit Sprachen hantiert und gelebt hat und es dann um Kommunikation handelt. Was mir dann, nachdem ich den Film zu Ende gesehen hatte und ich den Film absitzen lassen, mir auch klar war, weil das einfach schlicht und ergreifend nicht das Thema des Films war.
Ja, ja, also das ist natürlich auch so, der Film als Medium hat natürlich seine unglaublichen Vorteile mit dem gesamten audiovisuellen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, dass man mit Bildern, mit Geräuschen, mit Sound, mit Musik unheimlich viele Emotionen hervorrufen kann, aber er ist und bleibt halt in der Regel auf 1,5 bis 2 Stunden begrenzt. Herr der Ringe Filmtrilogie immer ausgelassen, noch mit 3 oder 4 Stunden, aber in der Regel ist ein Film 1,5 bis 2 Stunden lang und in dieser kurzen Zeit kann man nicht wirklich viel an Informationen rüberbringen. Und das ist natürlich ein Detail, das sehr wichtig ist und sehr spannend ist. Aber für den Film hat es in dem Fall halt, das war die Entscheidung deines Regisseurs und des Drehbuchteams, zu sagen, das ist für uns nicht wichtig, das nehmen wir raus. Und ich denke, da mussten sie an sehr vielen Stellen, das merkt man dem Film dann auch an. Also es fehlen natürlich ganz, ganz viele Sachen, sowohl in der Kindheit, Jugend und dann in den Kriegsjahren. Aber das ist halt ein Biopic, das muss man ganz klar sagen.
Da fällt mir gerade ein Funfact am Rande. Wenn man den Hobbit, die Extended Editions, alle am Stück guckt, braucht man länger als das Buch zu lesen. So viel zum
Thema. Ja, ich weiß. Das ist bei uns durchgerechnet, weil wir sind ja alle Tolkien-Fans und Statistiken sind wichtig. Ja, das dauert schon sein Stück so, ja.
Nein, ich gebe dir auch vollkommen recht. Ich meine, wir haben das Problem ja schon bei einem Buch und einer Buchverfilmung, dass ich halt bei einem Buch ein Medium habe, das ich relativ heutzutage so dick oder dünn machen kann, wie ich möchte. Ich kann es damit hinnehmen, wo ich möchte. Ich kann es mir gucken, wohin ich möchte. Wobei hingegen so Kinofilme, zumindest sind wir gerade in so einer Scheideweg, aktuell noch dafür ausgelegt sind, dass man dafür 2 Stunden, vielleicht sogar mal 2,5 Stunden im Kino sitzt, keine anderen Ablenkung hat und dann natürlich einen Zuschauer auch nicht länger als diese Zeit binden kann, wo ich gegen natürlich ein Buch durchaus so umfangreich machen kann wie den Herrn der Ringe, dass ich dafür 55 Stunden bräuchte, um es durchzulesen.
Ja, genau. Das ist halt, jedes Medium hat seine Vor- und Nachteile und idealerweise nutzt natürlich jedes Medium diese Stärken optimalerweise aus. Also wenn man natürlich mal jemanden 2,5 Stunden lang fesseln, in den Sitz fesseln kann und sagen kann, schau dir das an, hörst dir an, dann ist das natürlich großartig, weil wann haben wir heute schon nochmal irgendwie wirklich bewusst 2 oder 3 Stunden Zeit, es einfach nur auf etwas einzulassen und wirklich auf die Emotionen, auf die Ästhetik und diese ganze Erfahrung einzulassen. Und der Kinofilm ist halt immer noch eine ganz, ganz spannende Sache. Also da kann man sehr, sehr viel mit bewegen und natürlich die Menschen ansprechen.
Muss dafür natürlich dann an anderer Stelle Einschnitte vornehmen.
Ja, also das ist, wie ich ja schon sagte, also wenn man jetzt sagen würde, ist Tolkien the Biopic nach dem Stand der momentanen wissenschaftlichen Forschung zum Thema Tolkien Leben und Werk, ist das irgendwie akzeptabel, dann ist die Fragestellung sehr, sehr undankbar, weil da ist halt nicht wirklich Historisches in dem drinne Sinn als Fakt. Sondern es nimmt die wichtigsten Einzelelemente, die Details, greift es auf, die aus der Biografie stammen, die aus den Werken stammen und muss sie natürlich komprimieren, muss sie vereinfachen oder überzeichnen, damit man sie sehen kann. Aber allein Tolkien und der Erste Weltkrieg, wenn man das Buch liest, das sind mehrere hundert Seiten, einfach nur über die mehr oder weniger die Kriegsjahre, da ist so viel mehr drin, da bräuchte man halt eine komplette Dokumentarserie, um das darzustellen.
Und genau das ist halt eben nicht, es ist halt kein Dokumentarfilm, es ist kein Artefilm. Und mir war auch klar, als ich an dem Freitagmorgen im Kino saß, ich werde jetzt hier keine Gemeinschaftsproduktion von dem dritten und dem französischen Fernsehen im Arte mir angucken.
Genau, richtig, ja, genau. Ja.
Mit entweder deutschem oder französischem Untertitel.
Ja, aber genauso bin ich auch reingegangen. Also ich bin in den Film reingegangen, weil wir haben nur in den letzten Jahren sehr, sehr viel zum Thema Filme und Tolkien und verschiedenen Varianten erlebt. Und ich bin reingegangen mit der Haltung, ich möchte mal schauen, was auf mich zukommt. Ich bin da völlig offen und gucke mal, was passiert. Denn wenn ich natürlich kritisch an die Sache herangehe und daneben halt die Forschung lege, da gibt's halt keinen Zusammenhang. Aber ich dachte mir, pass mal auf, das ist Tolkien the Biopic, das ist mein Lieblingsschriftsteller. Ich möchte mal sehen, was dieser finnische Regisseur und sein Team daraus gemacht haben. Und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung, definitiv.
Jetzt natürlich noch die Frage, ob wir nicht doch noch an der einen oder anderen Stelle auf die Handlung eingehen sollten. Wie gesagt, weil ich fand es halt eben wichtig, oder ich fand es sehr faszinierend, wie er es halt eben um diesen Krieg aufgezogen hatte. Es gab so 1-2 Szenen, wo ich mir dachte, das ist echt too much.
So, ja.
Wie gesagt, wir können ja nach, wir machen dann gleich, wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie nochmal ein Spoiler-Alert, wer möchte, kann dann skippen, so im Prinzip, wo wir beide die Möglichkeit haben, so die 1 oder 2
Spoiler-Alert!
Ja, noch nicht.
Ja, ja.
Dass wir beide dann im Prinzip sagen können, was uns am Film so unter der Berücksichtigung, dass es ein Biopic ist, dass man es aber vielleicht hätte anders machen können, so am meisten gestört hat. Ich fand, es gab nämlich noch eine sehr witzige Szene, es gab mehrere witzige Szenen.
Auf jeden Fall.
Ich will aber jetzt nur eine rauspicken, weil ich dachte, das ist so typisch. Und zwar geht es darum, als Tolkien dem Professor hinterherläuft und der Professor über den Rasen geht.
Und der Student natürlich nicht.
Richtig, weil Studenten dürfen in Oxford nicht den Rasen betreten. Das ist übrigens bis heute noch so.
Keep off the grass ist das Schild, richtig, ja genau. Die ist wirklich sehr, sehr süß, die Szene. Die ist sehr, sehr süß.
Die beiden. Und du siehst halt, wie Tolkien ihm halt hinterherlaufen möchte und er kurz davor ist, diesen Rasen zu betreten und dann so, nein, das geht nicht. Und dann halt außen rumläuft. Und genauso stelle ich mir das halt damals in Oxford vor. Annika und ich waren ja letztes Jahr in Oxford und haben waren im Christchurch College untergebracht. Halt auch mit diesem wunderbaren Innenraum. Und da waren wir dann auch sofort
den man aus den Harry Potter Filmen unter anderem sehr gut kennt, einschließlich der wunderschönen Treppe nach Hogwarts hinaus.
Genau, ja, richtig. Ja. Und da stand dann auch diese nicht den Rasen betreten. Und darum dachte ich mir sehr, das ist halt etwas, das ist halt aus Tolkiens Zeit bis heute geblieben.
Also wenn du dich erinnerst, die Szene ist natürlich dann im Exeter College, wo Tolkien ja studiert hat, gedreht worden. Und dieser Rasen, der ist relativ klein. Aber stell dir mal vor, du warst ja im Christchurch College, der ist gigantisch.
Der ist größer.
Der hat schon fast Fußballfeldgröße gefühlt. Und wenn du da versuchen würdest, deinen Professor zu erwischen, müsstest du wirklich viel laufen. Also es war schon sehr witzig. Ja.
Und das war halt einfach so eine schöne Schmunzelszene, wo ich dachte, so auch wenn es in diesem Film auf die Kriegserlebnisse hinausläuft, hat es aber auch immer wieder diese kleinen Höhepunkte, die diesen Film halt auch einfach noch mehr unterhaltsamer machen und kurzweiliger.
Ja, ja, also man muss natürlich immer wieder aufbrechen. Man kann natürlich nicht die ganze Zeit Tragik und Dramatik und Katastrophen zeigen. Und es gibt sehr, sehr viele schöne, leichte, sehr humorvolle und natürlich vor allem sehr viele verliebte Momente bei dem Film.
Ja. Manche auch so, wo ich mir so dachte, da kommen wir dann gleich beim Spoiler-Alert zu, warum, aber okay. Bevor wir das machen, würde ich noch ganz gerne kurz mit dir auf die mögliche Synchronisation zu sprechen kommen. Zum einen, weil du ja selbst Übersetzer bist, zum anderen, weil wir eben beide jetzt bisher nur in englischer Sprache gehört haben, da die deutsche Synchronfassung nach wie vor noch nicht fertig ist, auch die Untertitelversion. Ist noch nicht fertig. Und ich hatte mich da mit Dennis ein wenig auseinandergesetzt und wir hatten uns ja auch in dem Podcast schon mal drüber unterhalten. Du hast den deutschen Trailer noch gar nicht gehört, oder?
Nee, ich habe den noch gar nicht gehört, nein.
Gut, dann spiele ich ihn einfach mal eben kurz so 1-2 Sekunden ein. Dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Schon seit meiner Kindheit bin ich fasziniert von Sprachen. Ich habe meine eigene erfunden.
Du hast eine vollständige Sprache erfunden?
Ja. Ich schrieb Geschichten, Legenden.
Erzähl mir eine Geschichte, in welcher Sprache du möchtest.
Tolkien!
Sie handelt von Reisen. Von solchen, die wir unternehmen, um uns zu beweisen. Sie handelt von Abenteuern.
Gründen wir einen Club, eine Bruderschaft. Wir verändern die Welt durch die Macht der Kunst,
der Musik,
der Poesie.
Was ist mit Tolkien?
Ich möchte etwas schreiben.
Reicht dir das oder möchtest du noch mehr hören?
Nee, das ist sehr, sehr schön, weil es halt eine dieser wunderbaren Szenen aus dem Trailer ist, wo Ronald und Edith über dieses kleine Date haben beim High Tea in diesem wunderschönen kleinen Etablissement. Und diese beiden, das ist ja ein Date. Also im Endeffekt ist es nicht anders als ein Date. Und das ist wirklich sehr, sehr süß gezeichnet, diese Szene. Die gefällt mir sehr. Und die Stimmen gefallen mir ganz gut. Also wir sind ja erfreulicherweise im Synchronisationsland Nummer 1 der Welt. Und jetzt mal von einigen blöden Ausnahmen abgesehen, haben wir ja, was Synchronisation angeht, immer relativ gutes Glück, was die Stimmen angeht.
Ja, also ich fand die Tolkien-Stimme fand ich ein bisschen zu jung.
Sie wirkt jung, das stimmt, da hast du natürlich recht. Aber er war auch zu dem Zeitpunkt, na, Anfang 20, da kann man noch mal ein bisschen jung wirken. Ne?
Ja, das sind ja jetzt auch, ich glaube, 2:02 geht der zweite lange Trailer. Das ist ja jetzt auch noch nicht wirklich aussagekräftig.
Ja.
Es ist zusammengeschnitten, vor allem wenn man dann nachher den Film gesehen hat und dann sieht, jetzt kommt eine Szene aus dem Trailer. Huch, die war aber bei der anderen hinter einer, die aber schon gewesen war. Und
ja.
Du hattest es ja angesprochen, die Problematik mit den Trailern, die ja nur so ein Appetithäppchen sein sollen, aber dann vielleicht manchmal auch ein falsches Bild abgeben.
Ja. Was schön ist aber, die Frauenstimme ist natürlich, man darf nicht vergessen, Edith, seine Frau, war 3 Jahre älter. Also dass es eine leicht älter klingende Stimme ist, finde ich schon ziemlich gut.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt inhaltlich da irgendwie große Schwierigkeiten zu erwarten sind, was eine Übersetzung oder eine Synchronisation angeht.
Nee, da mache ich mir auch keine Sorgen. Wir haben ja vor allem sowohl was die Herr der Ringe als auch die Hobbit-Trilogie angeht, haben wir ja großartige Übersetzungs- bzw. Synchronisationsleistungen gehabt. Also da können wir uns sehr, sehr, sehr glücklich schätzen, dass unter dem Team von Andreas Fröhlich da ganz großartige Stimmen mitverwendet worden sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht bei Tolkien sich auch ein bisschen Mühe geben.
Und ich glaube auch mich, also ich erinnere mich zumindest nicht aktiv dran, dass irgendwo Master, was man damit Chef übersetzen könnte.
Nein, sag es nicht, sprich das Wort nicht aus, sag es nicht. Ja, ja, ja.
Was ich noch sehr, 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 sehr schön fand und jetzt ist vielleicht noch so mal so, damit leite ich jetzt auch mal so die Spoiler-Geschichte ein. Noch kann man zuhören, aber es geht dann gleich relativ hart. Ich fand eine Sache sehr schön, und zwar hatte ich mir den Cast ja sehr genau angeguckt und vielleicht schieben wir das noch mal kurz vor. Bei dem Cast waren 3 Militärexperten dabei, aber kein Tolkien-Experte, zumindest kein namhafter.
Ja, richtig.
Gewollt, bewusst, oder glaubst du, dass sie einfach keiner dafür gefunden hätte, der mit diesem Werk in Zusammenhang gebracht werden möchte?
Ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube, dass man, wenn man so ein Filmprojekt angeht, sich natürlich überlegt, in welche Richtung wollen wir gehen, welche Stimmung wollen wir erzeugen. Und wenn du natürlich zum Beispiel sagst, also jetzt ist es natürlich rein zufällig so, es gibt tatsächlich die Biografie zum Film. Das ist Tolkien und der Erste Weltkrieg ist eigentlich, man müsste dieses Buch lesen und nebenher einfach neben den Film legen und gucken, wie es passt oder nicht passt. Aber der Haken ist natürlich, wenn man sich einen Berater wie zum Beispiel John Garth mit an Bord holt, dann muss man natürlich auch dem Ratgeber auch mal zuhören. Also da muss man natürlich auch sich einschränken. Und ich glaube, wenn man eine kreative Freiheit haben möchte, und dabei geht es ja auch im Biopic, dass man mehr auf Grundthematiken eingeht, auf Gefühle, auf Emotionen eingeht, als auf historische Korrektheit. Und ich glaube, sie haben deswegen den Militärhistoriker dazu geholt, damit durch eine realistische Darstellung des Krieges gezeichnet werden kann. Weil das muss stimmen. Also da kann man nicht diskutieren, da darf man nicht überziehen oder falsch darstellen, sondern das muss passen. Dass man da so jemanden dazu holt, ganz klar. Aber der Punkt ist halt der, ist wie bei Bohemian Rhapsody, der nun vor kurzem als Biopic über Freddie Mercury und Queen riesige Erfolge gefeiert hat, der ist ja auch historisch überhaupt nicht korrekt. Also die Darstellung Freddie Mercurys und Queens und der Geschichte, die passt ja auch hinten und vorne nicht. Aber da ging es halt darum, diese Gefühle, die Emotionen in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, ich würde auch als Regisseur mir überlegen, möchte ich mich einschränken, so knallhart mit einem Experten, der mir sagt, nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Oder möchte ich eine Freiheit haben? Und ich glaube, da war die künstlerische Freiheit wichtiger als jetzt die historischen Fakten.
Gut, also zu dem Schluss bin ich auch gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich mein Buch lesen können sie alle selbst.
Genau.
Und das war jetzt einer der Punkte, wo wir nämlich bei dem Cast sind. Da gab es ja, den ich leider auch nicht gesehen habe, deshalb möchte ich mir den Film auch nochmal angucken, ist, ich habe mich ja sehr auf den schlafenden Studenten in der Bibliothek gefreut. Aber ich fürchte, er ist im Schnitttisch zum Opfer gefallen.
Ja, ja.
Und dann gab es ja noch 2 Charaktere, die ein wenig Stirnrunzeln hervorgerufen haben. Das war einmal der Charakter Gandalf. Oder der Name Gandalf,
ja.
Den ich irgendwie nicht wahrgenommen habe. Weißt du, ist er aufgetaucht oder habe ich ihn einfach nur übersehen?
Ich glaube, der ist nicht wirklich aufgetaucht. Also okay. die meisten Namen, die man ja, wenn man zum Beispiel auf einer Seite wie IMDb vorbeischaut oder anderen, die sich mit den Filmen und auch dem Cast auseinandersetzen, da waren ein paar Namen bei, die ich meines Erachtens nach im Film dann endgültig in der Fassung nicht aufgetaucht sind, nicht aktiv zumindest.
Ja, aber einen zweiten, wo ich halt leicht daneben lag, aber auch nur leicht, war der Name Sam.
Ja, natürlich. Ja, 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 genau.
Und da bin ich ja davon ausgegangen, klar, wenn Gandalf und Sam irgendwie unterwegs ist, dann gibt es irgendwie so eine Verknüpfung zur Mittelerde, so eine direkte.
Genau.
Aber Sam ist ja ein realer Charakter, zumindest in dem Film.
Und ich denke, jetzt ist an der Zeit, den Spoiler Alert einzureiten.
Gut. Also jetzt entweder weiterskippen auf den nächsten Kapitel oder eben kurz zuhören, wenn man sagt, es ist einem egal.
Ja, ja, zwar, ja, genau.
Und zwar fand ich das wunderschön gelöst. Und ich hab auch einen Augenblick gebraucht, bis ich das realisiert hat, bis es in meinem Hirn diese Verbindung gemacht hat. Und zwar geht es ja darum, dass das Tolkien den Brief, ich weiß gerade gar nicht mehr von wem, in den Händen hält. Von Smith oder von seiner Mutter?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ist da Gilson schon gefallen? Ich glaube, es ging um den Tod von Gilson. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war auf jeden Fall die Mitteilung eines Verlusts.
Genau, genau. Es war, ja, glaube ich, der Gilson und er wollte jetzt Smith Bescheid geben und hat ihn halt besucht.
Ja, Genau, und ein Freund ist halt gestorben und das war die Nachricht, die er in den Händen hielt, genau.
Und wie ist er natürlich für einen Offizier oder einen Unteroffizier, also von jemandem im Rang Tolkiens üblich war, hat er ja irgendwie einen Offiziersboy bei sich, der ihm halt ja auf Schritt und Tritt folgt und macht und tut. Und
genau, genau.
Der hieß, oder in dem Film heißt diese Person halt, man kennt ihn nur beim Vornamen, Sam.
Ja.
Und er verhält sich halt genauso, Sam. Und es gab so diese absolut rührende Szene, wo er gesagt hat, wo ich sofort irgendwie am Schicksalsberg war, als Sam sagt, ich kann zwar den Ring nicht nehmen, aber ich kann dich tragen.
Das ist, also tatsächlich wollte ich innerlich, ich wollte eigentlich auch begeistert sein von dieser Szene. Es ist aber eben auch genau, glaube ich, eine dieser kleinen Schwachstellen, die ich bei dem Film dann doch glaube zu sehen, ist, dass relativ viel so diese 1-zu-1-Vergleiche gemacht werden und die immer so ein bisschen gefährlich sind, weil die Chronologie im Tolkien The Biopic, die passt natürlich irgendwo nicht, weil natürlich gab es die Figur Sam, die hat Tolkien ja erst viel später geschrieben. Er hat natürlich erwähnt, dass er immer wieder begeistert war und einen hohen Respekt hatte vor den einfachen Männern, die im Krieg mit ihm gedient haben. Und dass natürlich Sam dann so diese Figur darstellt, da kann man natürlich Zusammenhänge herstellen. Aber der Film versucht in der Regel tatsächlich an manchen Stellen wirklich so 1-zu-1 Sachen zu machen. Du hast eben den Flammenwerfer genannt. Der Flammenwerfer, der auf dem Schlachtfeld dann als Drache sich praktisch manifestiert. Sieht wunderschön aus, ist eine wirklich dramatische Szene, aber das halt gleichzusetzen, dass Tolkien sagt, oh, ich schreibe jetzt einen Drachen, weil ich habe irgendwann mal einen Flammenwerfer im Ersten Weltkrieg gesehen, das finde ich halt, das greift ein bisschen zu kurz und das ist halt so einer der Kritikpunkte, wo ich dann, wenn ich mich sehr, sehr kritisch mit dem Film auseinandersetze, sagen muss, okay, das ist eine vereinfachte Darstellung und die ist so nicht korrekt. Aber sie ist natürlich in dem Augenblick, ich meine, wenn du Sam siehst, er liegt da, er ist krank, er ist auf dem Schlachtfeld, er sucht nach seinem Freund. Und sein
er kann Batman, nicht mehr.
Er kann nicht mehr, er ist am Ende. Und sein, der einzige Mensch, auf den er sich immer verlassen kann, der immer für ihn da ist, der ihm alles irgendwie möglich macht, ist halt
Außer ihm in den Stich zu lassen. Er wird ja mehrmals aufgefordert, irgendwie zurückzugehen. Er sagt, nein, ich bleib bei dir.
Ja, genau. Also das ist genau die Figur. Das ist Samwise Gamgee. Das ist diese Figur, die dann Frodo überhaupt erst ermöglicht, bis zum Schicksalsberg zu kommen. Es ist halt nur nicht so diese 1-zu-1-Sache. Da habe ich halt Schwierigkeiten. Aber sie ist schön. Die Figur ist natürlich wunderbar gezeichnet. Gar keine Frage.
Gut, wenn wir jetzt schon im Spoiler-Bereich sind.
Ja. So, Spoiler.
Was ist denn jetzt so deine, wo du sagst, wie gesagt, ungeachtet jeglicher Sachen, was stört dich als Tolkienist, als der Tolkienist, am allermeisten an diesem Film? So, welche Szene, welche Komposition oder wie auch immer du das benennen möchtest?
Und
warum natürlich?
Ja, natürlich. Also der Punkt ist, ich hatte ja bereits erwähnt, dass, wie gesagt, also es ist ein Biopic und historische Fakten muss man da wirklich, kann man da mit der Lupe suchen. Aber es gibt eine Szene, die spielt zum Beispiel, das ist in Oxford, er und seine Freunde sind unterwegs, da sind ein paar nette junge Damen dabei, man hat vielleicht ein bisschen was getrunken, ne? Und so weiter. Also, ne, was man halt so Studentenleben, was auch vollkommen okay ist. Und dann landen sie so in einem Bus, der da irgendwo rumsteht. Und es ist so eine bisschen merkwürdige Anekdote, die ich so schade finde, die hätten sie besser machen können. Historisch betrachtet ist es so, es gab mal eine Szene, für diejenigen, die sich mit den britischen Universitäten nicht ganz so auskennen, da gibt es immer den Kampf zwischen Town and Gown, also zwischen der Stadt und den Leuten an der Uni, weil es immer unterschiedliche Rechte und auch teilweise Polizei an der Uni und der Stadt gab. Also man hat sich immer zwischen der Stadt und Universität gestritten. Und das gab es auch zu Zeiten Tolkiens immer noch, dass sich die Studis irgendwie da durch die Gegend rannten, Blödsinn machten. Und er hat mal als Student einen der Busse gekapert, da jede Menge andere Studis reingeknallt, ist mit denen durch die Gegend gefahren, hat den großen Platz in Oxford angehalten, sich oben drauf gestellt und halt eine flammende Rede gehalten über Freiheit und keine Ahnung was. Und das ist halt so eine süße Anekdote aus seinem studentischen Leben. Und die haben sie im Film merkwürdigerweise ganz anders irgendwie dargestellt. Und da geht dieser Spaß, diese Euphorie, die Begeisterung für Studieren und das Leben in Oxford, geht da irgendwie völlig verloren, weil da halt eine von diesen dramatischen Unglücklichen, was halt die Liebe und Beziehungen und Verlust und den Krieg und sonst irgendwas angeht, das wird da irgendwie anders dargestellt. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil der Bus, wenn du da die Biografie von Humphrey Carpenter liest, ist eine der schönsten und lustigsten Szenen überhaupt, die man aus Tolkiens Leben kennt.
Ja, ich fand es dann auch der Szene so merkwürdig, dass halt nur Tolkien verhaftet wurde.
Ja.
Oder das Revier genommen wurde.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, das ist tatsächlich so dieses Ding, was gar nicht mal so unrealistisch ist. Er ist ja der einzige arme Student. Er ist ja mit einem Stipendium nur da. Die anderen sind ja aus gediegenem, vernünftigen Verhältnissen stammende Studenten mit entsprechendem Hintergrund. Tolkien ist ja weise und arm. Das finde ich, das hat man sehr, sehr schön im Film herausgearbeitet. Das ist zum Beispiel eine positive Sache, dass es immer wieder Szenen gibt. Also jeder Mensch, der wenig Geld hat und sich diesen Film anguckt, wird verstehen und mitempfinden können, wie es ist. Man möchte seiner Liebsten oder seinem Liebsten oder wem auch immer eine Freude machen und man steht irgendwo in der Kasse hat das Geld nicht. Und das hat das Geld nicht. Man kann nicht bezahlen. Das ist solche Scham und solche Enttäuschung. Und das ist halt auch eine dieser Szenen. Und Tolkien wird halt verhaftet, weil er der Einzige, der ist halt nichts Besonderes. Die anderen kommen natürlich weg, weil die alle ganz gebildet und anders sind und überhaupt. Das ist so unterschwellig.
Gut, das wäre jetzt interessanterweise überhaupt nicht die Szene, wo ich gedacht hätte, dass sie dich am meisten stört.
Du, ich habe halt so drauf gehofft, weil ich mir halt, also ich meine, ich war ja sehr oft in Oxford und ich kenne ungefähr den Weg, wo der mit dem Bus langgefahren ist. Und ich habe mir halt vorgestellt, wie sie halt diesen Filmszene drehen, wie er mit diesem Bus da durch die Gegend guckt und irgendwie hupt und keine Ahnung und Riesenspaß. Also die Leute schmeißen Flaschen durch die Gegend oder irgendwas, weil der Film ja immer wieder diese emotionalen, witzigen und belebenden Szenen hat. Und ich dachte mir, das ist so eine Einladung, die muss man einfach machen. Und die ist halt ganz anders ausgeformt worden.
Ich finde, man sieht viel zu wenig von Oxford.
Ja, also das muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn an dieser kurzen Szene, also zum Beispiel im Exeter College, sieht man sie ja sitzen im Fellows Garden. Man sieht im Hintergrund die Radcliffe Camera. Also das sind natürlich diese wunderschönen, erhebenden Szenen. Aber tatsächlich, ja, sie haben mehrere Tage in Oxford gedreht und natürlich auch eine ganze Zeit lang in Liverpool für die wunderbaren Hintergründe. Und irgendwie sieht man da viel zu wenig von. Ich würde viel mehr Oxford haben wollen. Aber gut, es ist halt ein Film, der irgendwann nach 2 Stunden vorbei sein muss.
Ja, ich glaube, so die einzige wirklich längere Szene ist, wie er ganz zum Schluss mit dem Fahrrad durch Oxford fährt und dann bei dieser wunderschönen Steinbrücke rauskommt.
Ja, ja, genau. Und das ist halt, so ist er halt durch die Gegend gefahren. Er ist mit dem Fahrrad zur Uni und zur Arbeit gefahren, genauso.
Aber ich meine, so, das ist so das, wo man noch so am meisten am Stück von Oxford sieht, wenn er halt durch diese dünne Gasse radelt.
Ja.
Und es ist halt immer so witzig, wenn man selbst mal da gewesen ist und halt die Entfernungen kennt, wie es da wirklich aussieht. Und ja, wahrscheinlich gab es einfach nicht mehr so viel Oxford, was man so ohne Probleme in die 10er, 20er Jahre zurückversetzen konnte.
Ja, ja, genau. Also das ist natürlich schwierig. Oxford hat natürlich eine ganz starke Tradition, was halt die Universität selber angeht. Und viele der Colleges sehen natürlich noch sehr, sehr original aus, einfach wenn sie aus dem 14., 15. oder wann auch immer Jahrhundert stammen. Die sehen schon noch ganz gut aus. Aber viele der Colleges haben natürlich auch, weil sie erfolgreich sind, weil es natürlich, sagen wir mal ehrlich, es sind Unternehmen, die bauen natürlich auch an. Das heißt, einige der Colleges auch in der Innenstadt haben halt jetzt neue Gebäude, wo man sehen kann, das ist eben nicht mehr aus dem 15. Jahrhundert, sondern das hat man irgendwie 1960 nochmal dran gebaut, um es irgendwie neu zu machen. Und da wird es natürlich dann schwierig zu drehen, stimmt schon.
Was wäre dann so von Tolkiens jetzt nicht Schabernack-Seite, sondern so wirklich so vom Ernst des Lebens, da wo du sagst, Mensch, das hätten sie trotz Biopic richtig machen können.
Ich muss vielleicht erwähnen, dass ich von Haus aus, also einer meiner Studienabschlüsse zu dem Thema ist halt angloamerikanische Geschichte. Also ich bin Historiker eigentlich von Haus aus. Und ich möchte natürlich am liebsten jede einzelne Szene auseinandernehmen und sagen, nee, das stimmt nicht, nee, das war halt, nee, das war, da. Also ich könnte wirklich jede Sekunde des Films irgendwo sagen, nee, das geht gar nicht. Aber dann könnte ich mir den Film nicht angucken. Das wäre dann auch natürlich sehr, sehr schade. Ich bin ja, wie gesagt, mit ganz offenen Vorstellungen und ich wollte mir den Film eben so, wie er ist, auf mich wirken lassen und wertschätzen, reingegangen. Und ich finde das, was den Krieg angeht, wie sie die Folgen des Krieges auf nicht nur auf Tolkien und natürlich Edith, sondern eben auch Großbritannien, die Welt und so weiter, das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Da habe ich jetzt nicht wirklich so die großen Vorwürfe. Aber sie mussten natürlich auch da sehr komprimieren. Also was mich halt so ein bisschen gestört hat, war, es gibt die Szene, wo Tolkien im Endeffekt durch die Gräben irrt, bei Gasangriff, bei Maschinengewehrbeschuss, bei allem Möglichen. Und er läuft einfach in seiner Offiziersuniform dann irgendwie hinaus ins Niemandsland.
Ohne Waffe, ohne alles.
Ohne Waffe, ohne alles. Und Sam rennt so ein bisschen irgendwie hinterher und versucht den, hören Sie mal, oh, hier, kommen Sie zurück, das geht nicht, du darfst da nicht und überhaupt. Und das ist in der Dramaturgie der Szene natürlich ganz, ganz bedrückend und sieht fantastisch aus. Aber das ist halt, das passt nicht, das geht nicht. So hat der Krieg in dem Fall tatsächlich nicht funktioniert. Und da finde ich schade, dass sie nur um diesen Effekt dazu bekommen. Und das ist einer von den ganz wenigen Bildern, die in der Presse sehr gerne veröffentlicht werden. Er steht dann praktisch so für eine Sekunde wie in Zeitlupe und am Horizont kommt so eine dreuende, menschlich gigantisch wirkende Gestalt mit einer Krone über dem Kopf und blutend, flammend roten Augen. Und da denkst du ja schon so, okay, wir haben Melkor irgendwo erkannt. Ja. Und da bin ich dann, wo ich sage, okay, so hat es nicht funktioniert. Da muss ich sagen, dass die Szene zwar optisch und ästhetisch natürlich unheimlich bewegend, unheimlich emotional ist und sehr, sehr gut umgesetzt ist. Aber das passt überhaupt nicht rein. So hat A, Tolkiens Kreativität nicht funktioniert, B, hat der Krieg nicht funktioniert und C, wieder dieser kleine, wuselige Offiziersbursche da eben hinterherrennt, ist in dem Fall, wirkt schon manchmal ein bisschen albern. Also da muss ich sagen, da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, da bin ich kurz rausgekommen aus dem Film, weil mich das zu sehr gestört hat.
Das ist auch einer von zwei Szenen, die ich jetzt als Beispiel gebracht hätte. Mir ging so dieses Ganze in dieser Szene, dann wer auf diesem Schlachtfeld dann rennt, um Smith irgendwie dann doch noch zu retten, wo er auf einmal Jesus am Kreuz genagelt mitten auf dem Feld ist, wo Dudelsackspieler ist, wo irgendwie Schatten, also ringgeisterhafte Schatten, also ist Wahnsinn, fand ich, eine Mischung aus Ringgeist und, wie heißt die bei Harry Potter? Dementoren.
Ja, ja,
die
ja, ja.
Die
ja,
Leute ja. Und dann sag ich so, Leute, bis hierhin war es gut, aber das ist too much.
Ja,
das passt nicht.
Ja, ja.
Und da kann ich komplett verstehen, ich war da auch raus und als ich das Annika erklärt hatte, meinte sie, ja, okay, sie hat es halt noch nicht gesehen. Ich durfte sie halt spoilern und sie meint, ja, vielleicht wollte der Regisseur damit die Auswirkungen des Grabensfieber, also diese Halluzination und Co. symbolisieren, darstellen, verdeutlichen.
Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Szene. Also im Endeffekt läuft er da wirklich, wie Annika ja schon richtig sagt, er ist ja bei diesem Trenchfieber, er ist ja erkrankt, er hat die ganze Zeit Fieber, er hat Schmerzen. Der gesamte Körper ist ein einziger Schmerz, weil das sich normal so dann auf die Gelenke schlägt. Und man kann sich kaum noch bewegen, man kann kaum noch atmen. Und er versucht ja trotzdem dann hinaus irgendwie aufs Schlachtfeld zu kommen. Und selbstverständlich kann man das damit erklären, aber tatsächlich jemand, der so Trench Fever hat, der läuft nicht mehr rum. Also das war ganz klar, so schlimm wie Tolkien das damals hatte, wäre das halt nicht mehr machbar gewesen. Es ist natürlich, der Regisseur muss kreativ mit dem Thema umgehen. Und natürlich sind diese, es ist ja schon fast halluzinatorisch. Also diese Überlagerung der verschiedenen Szenen, die Sinneseindrücke, das Schlachtengetümmel, die Schreie, die Verzweiflung und die Einschlagenden, alles, was dazugehört. Das ist von der Optik her, von der Ästhetik her halt eben sehr, sehr bedrückend, sehr beeindruckend. Also das ist natürlich eine unheimlich spannend umgesetzte Szene. Aber die ist halt wirklich, wie du schon sagtest, da ist einfach ein bisschen was too much, um halt diesen Endeffekt zu erzielen. Und da wäre vielleicht in dem Fall ein klein bisschen weniger, wäre dann doch mehr gewesen.
Das Zweite, was mich so ein bisschen, was ich schade fand, was mich ein bisschen irritiert hat, ist auch, dass Tolkien halt zeitgleich mit seinen Kameraden in den Krieg zieht.
Ja, also die Chronologie ist, da kann man direkt von Anfang an, für all die jetzt trotz Spoiler noch mithören, die Chronologie im Film hat mit der Chronologie von Tolkiens Leben exakt nichts zu tun.
Weil
das passt nix, gar nichts.
Oh Mann. Weil auch das hätte man dann wunderbar natürlich nutzen können mit halt eben so diese Brieffreundschaft, die man halt eben noch hat, dieses sich rechtfertigt. Ich meine, wir hatten es ja gerade, dass die kompletten Trainingseinheiten, die Camps, die er besucht hat, dass die halt komplett außen vor gelassen wurden. Und das war so, vor allem war mir in dem Moment nicht klar, ist er jetzt 14, 15 oder 16, also 1900,
an den Camps. Ja, genau.
So, auch diese Info fehlte, weil, wo ich mir dachte, so die Jungs, also seine Kameraden waren ja schon viel früher. Da sind sie jetzt alle am 14, sind sie alle am 15, 16 oder vielleicht sogar erst 17 in den Krieg gegangen. Das fand ich so, wo ich mir dachte so, ach, schade.
Nee, der Punkt ist der, also ich meine, also um jetzt nochmal das Beispiel von Bohemian Rhapsody die aufzugreifen zu Freddie Mercury und Queen. Da gibt es ja diese eine Szene, wo Freddie Mercury seinen Bandkameraden da sagt, dass er an HIV erkrankt ist. Und da wird das natürlich im Film so gestaltet, dass das Konzert bei Live Aid, was ja in die Weltgeschichte, in die Weltmusikgeschichte eingegangen ist, damit in direkte Verbindung gebracht hat. Und das passt halt nicht. Also da ist einfach ein Fehler in der Chronologie, die natürlich in dem Film zu mehr Dramatik führt, die zu mehr schicksalshafter Belastung führt und die natürlich dann das alles ein bisschen natürlich auch tragischer, aber auch intensiver wirken lässt. Ich möchte jetzt um Gottes Willen, weil das, glaube ich, ein zu großer Spoiler wäre, aber ich darf, glaube ich, andeuten, dass bei Tolkien, dem Biopic, die Chronologie, gerade auch in der Beziehung zwischen Tolkien und Edith, wird da sehr, 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 ich drücke es mal vorsichtig aus. Künstlerisch sehr frei gestaltet. Ja. Und wenn jemand die Biografie liest, ob nun von Humphrey Carpenter oder eben Tolkien, der Erste Weltkrieg von John Garth, der wird sich so ein bisschen fragen, wie bitte?
Ja, das war so, das wäre halt so mein zweiter Punkt gewesen, auf den ich jetzt hier aber dann auch nicht eingehe, wenn du schon nicht spoilern möchtest.
Ja, das glaube ich, das ist zu krass, wenn man das als Spoiler nimmt, ja.
Es gibt aber noch eine Szene, wo ich einfach, oder noch zwei Szenen, wo ich einfach gerne noch deine Meinung dazu möchte. Das sind auch Nichtswursten, die nicht irgendwie schon in Trailern oder ähnliches veröffentlicht wurden. Und zwar geht es einmal, ist ja auch bekannt, dass Edith von Father Francis der Kontakt verboten wurde und dass sie sich dann ja anderweitig verlobt hatte.
Genau,
ja. Da gibt's ja diese Szene, wo Tolkien im Prinzip die Nachricht kriegt, dass Edith dann irgendwann demnächst heiratet und sich komplett volllaufen lässt, den Rasen betritt. Und auf in seiner Sprache rumgrölt.
Ja.
Jetzt hatten wir ja gerade schon das Beispiel mit dem Bus. Also wir wissen ja durchaus, dass Tolkien ja auch schon mal zu verrückten Sachen durchaus gemacht hat. Aber wie hast du diese Szene empfunden?
Also ich muss zugeben, ich fand sie in dem Sinne, also wie gesagt, historisch belegt, wird es eher schwierig. Aber ich fand sie in der ganzen Struktur, in der Erzählstruktur in diesem Augenblick, fand ich sie eigentlich relativ passend. Weil, wenn man es mal grob runterbricht, ein junger Mann verliebt sich an eine wunderbare junge Frau. Die junge Frau zeigt aber irgendwie kein Interesse und ein junger Mann ist dadurch unglücklich. Was machen viele junge Männer? Sie betrinken sich. Dann laufen sie durch die Gegend, teilen der Welt ihren Weltschmerz mit, obwohl die Welt sich dafür gar nicht interessiert und das Gegröle irgendwann im College überhaupt nicht angesehen ist. Und er ist halt auf diesem Rasen, diesem heiligen Rasen im College. Und damals und zum Teil auch heute noch sind viele der Professoren leben im College. Das heißt also, dass da ein Professor abends das Fenster aufmacht und sagt, junger Mann, hören Sie mal auf, hier rumzugrölen und ich möchte hier meine Ruhe haben. Das ist beileibe nicht unrealistisch. Und ich fand es in dem Sinne, weil es natürlich, es muss ja in einem logischen Handlungsfaden, muss es ja weiterführen. Ich finde es eine sehr süße Idee, dass Khodorkovsky halt erklärt, dass dieser wunderbare Professor, in dem Fall halt Wright, hört, wie dieser junge Mann eine völlig frei erfundene, merkwürdige, seltsame Sprache irgendwie baut. Dass er natürlich als Sprachwissenschaftler neugierig wird. Und das ist ja das, was Tolkien auch ausmachte, Zeit seines Lebens, war diese Neugier, diese Auseinandersetzung mit Sprachen und der Kreativität rund um Sprachen. Und ich fand die eigentlich ganz süß gemacht, weil das eine sehr gute Erklärungsansatz ist. Ich bin betrunken, ich rede Unsinn, jemand, der nett ist, hilft mir dabei.
Genau, das fand ich nämlich sehr, sehr bezeichnend, auch sehr, sehr für den Film sprechen. Will Smith dann im Prinzip versucht, Tolkien als guter Freund, auch in so einer Situation, wo es jemandem so scheiße geht. Und ich war so mitfühlend, so aufopfernd und dann auch irgendwie so ein bisschen, also Tolkien ist dann halt auf dem Boden und grölt halt mit seiner Flasche Alkohol in der Hand.
Ja, klar.
Smith rennt hin und sagt, ja, was ist denn los? Ja, und Edith heiratet. Und Smith erst dann, ja, Glückwunsch.
Ja, genau. Ja, aber nicht mich.
Ja, und, ja. Und, aber dann diese von den beiden Schauspielern auch wunderbar dargestellt, wie Smith ihn halt in den Arm nimmt und ihn irgendwie tröstet und was diese Freundschaft und dieses Symbolbild für die TCBS einfach noch mehr verstärkt. Und das fand ich eine sehr emotionale, sehr, sehr schöne Szene. Auch wenn es mir natürlich jetzt, wenn wir ja wissen, wozu Tolkien später in der Lage war oder was er produziert hat, ihn als alkoholisierten Studenten mir vorstellen zu können. Weil die Bilder, die wir von ihm haben, sind halt Tweetjacket, Abendflicken, Pfeife in der Hand, zwar immer gut lumpen, aber halt als seriösen Professor.
Ja, genau. Das ist halt das Schöne, gerade auch weil ja die Tolkien-Ausstellung Schöpfer von Mittelerde ja gerade auf Weltreise ist, dass man da immer wieder Bilder von dem jungen Tolkien auch sieht und ein bisschen eine Darstellung davon bekommt, dass er war halt nicht immer 75 älterer Professor in Rente, sondern er war auch Student. Er hat auch Blödsinn gemacht. Eines der wunderschönsten Ausstellungsstücke ist, dass Tolkien in der Zeit, wo er mit Edith nach zusammen war und sie sich regelmäßig geschrieben war, er war ziemlich faul, das muss man mal sagen. Also er ist faul. Er hat halt alle möglichen anderen Sachen gemacht, aber nicht studiert. Ich glaube, einige Studierende draußen in der Welt können das bestätigen. Manchmal hat man einfach keinen Bock. Und als er gemerkt hat, dass er nicht genügend lernt, nicht genügend studiert, hat er angefangen, ein Tagebuch zu führen, das er mit Edith ausgetauscht hat, mehr oder minder. Und er hat gesagt, wenn ich genügend studiere, wenn ich genügend schreibe, wenn ich das Essay schaffe, kriege ich von dir einen Kuss. Also er hat einen Kuss-Tagebuch geführt. Eine Statistik. Wenn ich brav bin, kriege ich von dir einen Kuss. Wenn nicht, dann nicht. Und das ist halt so, das ist so dieses, er hat ein Kissing-Diary gehabt, wo sie halt sagt, okay, dafür kriegst du einen Kuss, nee, dafür nicht. Und das ist halt so unheimlich süß in so einer jungen Beziehung, einer jungen Liebe, wo du diesen ganzen Blödsinn einfallen lässt, wie, wenn man einen ICE sieht, kriegt man schon mal einen Kuss. Weil wenn man früher mal eine Fernbeziehung hatte, dann muss man sich irgendeine Ausrede einfallen lassen, um einen Kuss zu bekommen. Und das ist halt unheimlich süß. Und das zeigt der Film an vielen Stellen auf sehr, sehr sympathische Weise.
Genau. Was der Film auch auf jeden Fall tut, ist, er denkt, wie ich hatte es anfangs gesagt, er regt auch zum Denken an. Und wenn du jetzt nichts mehr hast, so auf die Handlung spezifisch oder noch nicht noch irgendetwas hast, wo du sagst, das würde ich gern noch eben irgendwie thematisieren, würde ich zum nächsten Thema vorspringen.
Ja, bitte, auf jeden Fall.
Und zwar wäre das jetzt die Aussage, die wir eingangs hatten von Fox Search, die sie ja getätigt hatten nach der Estate-Aussage. Bist du der Ansicht, dass das, was sie vorhatten, auch entsprechend umgesetzt haben? Also den merkt man dem Film den Respekt, die Hochachtung vor Tolkien und Tolkiens Werk an? Das ist ja das, was wahrscheinlich viele auch interessiert.
Ja, genau. Also es ist halt eben, also wie gesagt, eine befreundete finnische Tolkien-Fan, die vor kurzem eben auch mit Domo Karokoski und einigen von den Leuten hinter der Kamera in Finnland halt den Film gesehen hat, sagte, spielt mit den historischen Fakten, der ist nicht historisch korrekt, aber ne, die Stimmung, das Gefühl, die Atmosphäre, die stimmt. Und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr glaube ich auch, also mein erster Satz war, als damals das Licht im Kino wieder anging und wir den Film gesehen hatten, war, das wird unglaublich erfolgreich. Weil es einfach all die einzelnen Elemente hat für einen spannenden, interessanten Film zu einer natürlich sehr, sehr berühmten Persönlichkeit. Also Leute glauben ja, Tolkien zu kennen, aber im Regel ist es ja so, die Leute kennen die Herr-der-Ringe-Filme oder die Hobbit-Filme oder sonst irgendetwas.
Oder
aber
die Bücher.
Aber die Persönlichkeit, also den Professor, darüber gab es ja in dem Sinne noch nicht so viel. Und der Film füllt natürlich jetzt eine Lücke bei vielen, vielen Leuten, die sich für das Thema interessieren, aber zu dem Menschen noch nicht so viel gesehen haben. Und ich glaube, dass der Film tatsächlich eine gute Möglichkeit ist, also zumindest ist meine Hoffnung, dass viele der Fans, die sich auch schon mal mit den Büchern oder auch schon mal von Tolkien einfach irgendwie gehört haben, nach dem Film sagen, ach komm, ich möchte mal ein bisschen mehr den Mann erfahren, weil das wirkt ja irgendwie alles ziemlich witzig oder interessant oder tragisch oder dramatisch und da möchte ich mehr drüber erfahren. Und ich glaube, dass Fox Searchlight muss natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Pressearbeit natürlich schauen, dass sie mit kritischen Stimmen möglichst produktiv umgehen. Aber ich glaube, dass Domo Karokoski ist auch sehr aktiv auf Twitter zum Beispiel. Der spricht sehr viel mit den Fans, hat auch mit mir schon auf Twitter über die ein oder anderen Fragen gesprochen. Und es ist für ihn ganz offensichtlich sehr, sehr wichtig, dass sein Film und die Arbeit, die sein Team da abgeliefert hat, eben mit Respekt an Tolkien, an sein Leben und sein Werk herangeht. Das kann immer noch schiefgelaufen sein, ne? Da muss aber jeder, muss da selber ins Kino gehen und sich da ein eigenes Bild zu machen. Aber ich denke schon, dass er wirklich auch ein ganz begeisterter Tolkien-Fan ist, der einfach die Chance gesehen hat, den Film seines Lebens zu machen. Und da merkt man, also die Leidenschaft merkt man dem Film definitiv an.
Das heißt, die Aussage ist unabhängig davon, ob es jetzt ein Marketingtext ist oder nicht, können wir im Prinzip auch, würde ich so unterschreiben, du wahrscheinlich dann auch.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich bin mir da sehr, sehr sicher, weil eben Domo Karokoski natürlich auch gefragt wurde vom Guardian und von anderen Publikationen zu dem Thema, nachdem die Familie diese klare Stellungnahme ja veröffentlicht hatte, dass er eben es auch für sehr, sehr wichtig hält, dem ganzen Thema und natürlich gerade eben der Person J.R. Tolkien mit entsprechendem Respekt und eben auch seiner Begeisterung entgegenzutreten. Und ich glaube schon, wenn man sehr, sehr kritisch ist, wenn man eben sagt, die Chronologie stimmt nicht, die historischen Fakten sind praktisch nicht vorhanden, dann kann man diesem Film halt keine Chance geben. Weil es ist halt tatsächlich so, dass wenn man die aktuelle Forschung sieht und sich den Film anguckt, dann fragt man sich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe ja neben John Garth gesessen im Kino, der war ja mit dabei. Und er hat den Film gesehen. Und nach dem Film dreht er sich zu mir um und hat dieses breite Lächeln im Gesicht und sagt zu mir halt, dang, I'll have to rewrite my book. Also verdammt, ich muss mein Buch neu schreiben. Und ich so, John, du hast so viele Fehler eingebaut. Und sein Buch ist halt mit Abstand das beste Buch zu den Kriegsjahren und zum Leben Tolkiens in dem Fall.
Da kommen wir gleich nochmal ausführlich drauf zu sprechen.
Genau. Und das ist aber halt genau der Punkt. Also es ist halt, John saß halt auch da und sagte, ne, kann man sich angucken. Er ist halt natürlich der Journalist, der Biograf, der Historiker. Und er freut sich natürlich, ich nehme an, wenn man Schriftsteller ist und man sieht, dass sein Buch demnächst wahrscheinlich ein bisschen häufiger verkauft wird, sagt man da auch nicht nein zu. Aber er wird natürlich auch die Aufgabe haben, durch den Film werden natürlich Missverständnisse entstehen. Da sind natürlich fehlerhafte Darstellungen drin. Und er arbeitet jetzt, soweit ich weiß, bereits an einem FAQ-Bereich auf seiner Webseite, der halt die wichtigsten Fragen zum Film dann beantworten wird, damit die Fans halt direkt sehen können, ja, passt, passt nicht. Hier ist ein bisschen mehr Hintergrund dazu. Und das ermöglicht aber natürlich eine Auseinandersetzung. Also dadurch kann man sich ja mal beschäftigen, enger beschäftigen, näher beschäftigen mit Tolkien. Und das sehe ich immer als ganz, ganz positive Möglichkeit, wenn so ein Film herauskommt.
Dann werde ich Annika gleich mal bitten, mit John Garth in Kontakt zu treten, der ja auch mal bei uns auf dem Thema war. Weil das wäre natürlich etwas, wo wir sagen würden, das würden wir natürlich gerne auch ins Deutsche übersetzen und über die DTG dann halt auch eben dem deutschen Publikum zugänglich machen.
Genau.
Weil das ist ja etwas, wo ich denke, da wird es definitiv auch an der DTG, beziehungsweise auch an jedem, der da mit mehr oder weniger zu tun hat, wenn wir das Fragen geben etc. Und wir haben es jetzt auch die ganze Zeit immer mal wieder thematisiert, es gibt ja viele gute Bücher. Ein Teil davon hast du ja ebenfalls mit übersetzt. Und ich würde jetzt gerne so zum Schluss, nachdem auch ich sagen würde, also ich werde mir diesen Film definitiv nochmal angucken, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.
Ja, auf jeden Fall.
Grandioses Werk, wenn man ihn wieder losgelöst davon trachtet, dass es halt keine Dokumentation ist. Das ist genau das gleiche, wie ich sage, Leute, Der Hobbit ist ein schöner Kinofilm, wenn man im Hinterkopf hat, es ist angelehnt an den Hobbit.
Angelehnt ist ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang.
Aber es ist ja so.
Also da laufen irgendwo so Bastarde mit Bilbo. Ja, genau. Ja,
genau. Das ist wie Fast and the Furious, High Frame, schneller Schnitte, viel Farbe, viel Sättigung, 60 Frames per Second. Wie gesagt, wie Fast and the Furious, sehr netter Film, kann man sich angucken, muss man nicht, kann man, aber es ist halt keine Buchverfilmung. Genauso wenig ist ja Tolkien der Biopic eine Realverfilmung eines erzkonservativen katholischen Professors.
Nicht wirklich.
Nichtsdestotrotz ist dieser Film, finde ich, empfehlenswert.
Also ich rate auf jeden Fall, weil es natürlich, es gibt immer wieder Diskussionen, man hat mich auch schon gefragt, schreibt doch mal eine Rezension, gerne auch mit Spoilern oder auch nicht oder wie auch immer. Ich möchte nämlich wissen, ob ich da reingehen soll oder nicht. Und ich finde, das ist in dem Fall tatsächlich der falsche Ansatz. Also ich möchte niemanden davon abhalten, in diesen Kinofilm zu gehen, weil ich der Ansicht bin, dass man sich in dem Fall das tatsächlich mal geben sollte und dann hinterher natürlich auch sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Also das ist natürlich gerade eine Tolkien-Forschung und eine Tolkien-Rezeption, also wie man Tolkien sieht oder wie man seine Werke sieht, ist das natürlich wieder ein ganz wichtiger Schritt. Also weil jetzt natürlich wieder viele Leute, wahrscheinlich auch viele neue Leute dazukommen werden und fragen werden, wer war eigentlich Tolkien oder was hat er gemacht oder wie war sein Leben, wie sind seine Werke entstanden? Und so ein Film ist dann wieder praktisch, jetzt kommt mit dem Tolkien Biopic und der Amazon-Serie kommt jetzt die fünfte Tolkien-Fan-Generation langsam zum Vorschein. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil wir jetzt viele neue Leute bekommen werden, die sich für Tolkien interessieren. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich. Und das ist für mich definitiv einer der positiven Nebeneffekte, die wir auf jeden Fall haben werden.
Gut, lasse ich auch genauso stehen. Bin ich komplett deiner Meinung. Ich muss ja auch noch die Rezension schreiben. Also wenn dieser Beitrag veröffentlicht ist, ist meine Rezension auch schon. Und ich werde natürlich versuchen, so wenig wie möglich zu spoilern und trotzdem zu sagen, es lohnt sich, diesen Film anzugucken, wenn man halt nicht eine Doku erwartet.
Ja, ja.
Wie gesagt, es gibt viele Tolkien-Bücher, es gibt auch viel Schmarrn. Ich habe ja in meiner Bibliothek extra eine Skurrilitätenabteilung mit den skurrilsten Büchern, wo du und Kirdan, es gibt ein Buch, da hast du und Kirdan hat die Fedcon GmbH gegründet.
Ja, das ist nicht ganz so richtig.
Geringfügig, weil also es gibt dieses wunderbare Buch, das behauptet, dass Tolkien ein Spion war.
Das gibt es. Es gibt auch die Tatsache, dass Tolkien ja viele Jahre seines Lebens in Nepal verbracht hat und man dort sein Haus ja auch besuchen und dort wohnen kann für ordentliches Geld.
Sehr schön. Wusste ich mal nichts von.
Also Hinweis, wer es nicht weiß, Tolkien war noch nie in Nepal. Punkt.
Ich wollte schon sagen, da hätte man dem Autor gleich oder dem Regisseur gleich sagen müssen, wieso hat er nicht in Nepal gedreht?
Ja, ist ja auch schön da.
Aber kommen wir mal zu den Büchern. Ich habe jetzt hier im Prinzip auf meiner Liste, vielleicht kannst du dann zu den jeweiligen Büchern auch noch ein, zwei Sätze sagen. Natürlich als allererstes Tolkien und der Erste Weltkrieg von John Garth, übersetzt von dir und
Birgit Herden, genau.
Dass es auch als Hörbuch gibt, was mich so sehr überrascht hat, weil es ist ja doch jetzt kein Roman im klassischen Sinne, aber da hat sich der Hörverlag nicht lumpen lassen und hat das Buch in 15 Stunden einsprechen lassen.
Genau, und das ist halt, weil wir eben auch schon mal das Thema zum Thema Podcast ja auch ein paar Worte gewechselt hatten. Es ist halt gerade einfach eine zu beobachtende Entwicklung, dass sehr, sehr viele Menschen, wenn sie bei gewissen Stream-Anbietern einfach ihr Konto haben, wo halt eben auch zum Beispiel die Sachen vom Hörverlag oder Audible generell irgendwie mit dabei sind. Wenn man pendelt und man sitzt anderthalb Stunden im Auto oder in der Bahn oder sonst wo, dann hört man sich gerne mal einen Podcast oder eben auch ein gelesenes Hörbuch an. Und das ist auch bei Sachbüchern mittlerweile nicht ungewöhnlich. Und das Schöne bei John Garth ist halt, dass er sehr, sehr schön schreibt. Er ist ja von Haus aus gelernter Journalist, eine sehr, sehr schöne Sprache. Und das kann man auch wirklich sich vorgelesen sehr, sehr gut anhören. Also ich finde das eine hervorragende Idee, dass das auch als Hörbuch gibt.
Ich hätte mir bewusst noch mal vor dem Film mir angehört, die 15 Stunden mit anderthalbfacher Geschwindigkeit geht das noch ohne Probleme.
Ja, da würde ich sagen, wirklich mit der hohen Stimme.
Das ist ja mittlerweile sehr schön, bis auf YouTube kriegen das ja im Prinzip alle hin, dass man beim schnelleren Abspielen die Stimmlage sich nicht mehr verändert.
Das wäre schon
Du gesagt, du hast es mit übersetzt. Ich habe damit überhaupt kein Problem, das hier jetzt nochmal aktiv zu bewerben. Es ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. Link packen wir in die Shownotes zu Klett-Cotta mit ISBN und Co. Als nächstes hätte ich gesagt, die Briefe.
Ja, auf jeden Fall, weil die Briefe natürlich jetzt nicht ganz so viel über den Zeitraum aussagen, um den es jetzt in dem Film, in dem Biopic halt geht, aber weil die Briefe natürlich ein ganz, ganz breites Feld an verschiedensten Themen zu verschiedenen Zeiten im Leben Tolkiens zeichnen. Ob nun vom Beruf her als Sprachwissenschaft, persönlich mit seiner Familie, den Kindern, seiner Frau oder aber natürlich irgendwann dann auch die Begeisterung der Fans zu Hobbit, zu Herr der Ringe und so weiter. Also die Briefsammlung ist bis heute eine der schönsten, interessantesten und auch wichtigsten Quellen, die wir zu Tolkien haben.
Und kann man halt auch gut immer so ein, zwei Briefe lesen und vor allem sind sie chronologisch richtig.
Ja, das ist ein großer Vorteil.
Dann, ehrlich gesagt, Tolkien, eine Biografie von Humphrey Carpenter, ist auch im Deutsch erschienen, im Klett-Cotta Verlag. Ist, glaube ich, auch so mit einer der besseren Biografien.
Ja, ist also definitiv, ist natürlich, man merkt der Biografie, die ja schon Ende der 70er dann erschienen ist, man merkt das Alter ein klein bisschen an. Ein oder zwei Details sind mittlerweile natürlich auch durch die Forschung korrigiert oder widerlegt worden. Aber es ist bis heute die beste alleinstehende Biografie, die wir zu Tolkien haben. Gibt mittlerweile natürlich noch zwei, drei andere, die man auch erwähnen könnte, aber die Biografie von Humphrey Carpenter ist definitiv ein Muss. Da ist zum Beispiel diese Episode drin erwähnt mit dem Bus, den Tolkien gekapert hat. Deswegen mag ich die so sehr.
Wunderbar. Weil du es gerade gesagt hast, die nächste Biografie wäre dann die von Tom Shippey, unserem Ehrengast dieses Jahr auf dem Tolkien-Ting. Tolkien, Autor des Jahrhunderts. Ebenfalls Deutsch und Englisch verschieden, wie fast alle Tolkien-Bücher im Klett-Cotta Verlag, ist dann wissenschaftlich oder informativ etwas mehr in die Jetztzeit, wobei ich glaube, auch da mittlerweile schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel hat.
Ja, ja, also Tom Shippey ist ja der Wissenschaftler, der praktisch eigenhändig die Tolkien-Forschung vorangebracht hat, als er 1982 The Road to Middle-Earth, also der Weg nach Mittelerde, veröffentlicht hat, den, wenig Überraschung, natürlich auch Klett-Cotta und die Hobbit-Presse im Programm haben. Auf diese wunderbare, das ist auch ein fantastisches Buch, mittlerweile in der dritten Edition erschienen, hat er dann später nochmal mit Author of the Century, also Autor des Jahrhunderts, nochmal nachgelegt. Und Tom Shippey ist einer der ganz, ganz großen Stimmen und Forscher zum Thema Tolkien. Spannend ist auch, dass tatsächlich seine Biografie der von Tolkien ähnelt. Also er war zum Beispiel auch auf der King Egbert School in Birmingham. Er hatte denselben Lehrstuhl inne wie Professor Tolkien. Also
Nachfolger.
Sozusagen sein Nachfolger. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend zu sehen. Er hat natürlich auch persönlichen, er hat den Kontakt mit Tolkien. Und ihm einfach zuzuhören und ihn auch mal live zu erleben, ist zum Beispiel eine Sache, die sollte jeder Tolkien-Fan mal versuchen, irgendwie hinzubekommen.
Ganz umgänglich und ganz freundlicher und lieber Mensch. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, das Buch Autor des Jahrhunderts ist natürlich 2000 rausgekommen.
Ja, ja,
wie passend.
Ja, ja, das war schon, man muss natürlich auch schauen als Akademiker, dass man Bücher zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht, das passt schon.
Richtig. Und als letztes Buch, jetzt ist auf meiner Liste, würde ich den Ausstellungskatalog vorschlagen.
Ja,
so, und weil der noch so unglaublich viele auch Briefe noch mal erklärt hat und noch mal mit Anmerkungen dazu hat und auch der wieder chronologisch in der richtigen Reihenfolge ist.
Ja, vor allem ist es natürlich auch gerade ein ganz, 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 ganz aktuelles Gesamtwerk, weil das Jahr 2018 zu eben der Tolkien-Ausstellung erschienen ist, zu Tolkien, Schöpfer von Mittelerde. An dieser Stelle auch der Disclaimer, den habe ich natürlich mit meinem Kollegen Helmut W. Pesch übersetzt, als Übersetzer zu dem Projekt. Und ich kann nur sagen, nicht nur, dass der Ausstellungskatalog im ersten Teil aus 6 der wirklich besten einführenden Artikel zum Thema Tolkien mit den besten Forschern der Welt momentan existiert, sondern der zweite Teil ist halt wirklich, was du gerade schon sagtest. Das sind Briefe, da ist zum Beispiel ein Fanbrief von Terry Pratchett mit drin. Da sind Briefe von der Tochter des amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson mit drin. Da sind Reaktionen aus aller Welt vor allem natürlich sehr viel Material, unveröffentlichtes Material, was wir zuvor noch nie gesehen haben, zu seiner Arbeit am Hobbit, am Herrn der Ringe, am Silmarillion. Und das ist ein so dichtes, das ist unglaublich, wie viel in diesem Ausstellungskatalog präsentiert wird, auf dem Stand der Forschung, dem neuesten Stand der Forschung. Und der war nicht zu Unrecht über mehrere Wochen hinweg bei Amazon der meistverkaufte Ausstellungskatalog der Welt.
Ich finde ja auch, das ist viel mehr als ein Ausstellungskatalog. Also ich habe das jetzt irgendwie schon x-mal gesagt und ich kann mich eigentlich nicht oft genug wiederholen. Wir hatten ja die Möglichkeit, während der Ausstellung mit Luca, mit der Kuratorin und Archivarin uns zu unterhalten, Catherine McIlwain. Und sie meinte dann halt auch, ja, die Ausstellung an dem Buch saß ja doch gute 5 Jahre.
Ja, es ist, die meisten Leute wissen, glaube ich, gar nicht, wie lange solche Ausstellungen Vorlauf haben. Ja, wenn man im Museum oder einer großen Bibliothek eine Ausstellung macht, also unter 3 bis 5 Jahren Vorbereitung ist das nicht machbar. Das sind manchmal teilweise bis zu 10, 12, 15 Jahre, bis das dann tatsächlich wirklich gezeigt wird. Und du hast wirklich völlig recht. Es ist definitiv mehr als ein Ausstellungskatalog. Wenn mich also jemand fragen würde, und deswegen habe ich ja vor kurzem meinen entsprechenden Beitrag geschrieben, wenn ein Eindruck, einen ersten Eindruck, wirklich spannenden, natürlich auch unglaublich schön gestalteten Einführung in Tolkien haben möchte, der ist mit diesem Tolkien-Ausstellungskatalog wirklich bestens bedient. Und so viel Materialfülle an einem Ort gibt es in keiner anderen Publikation im Augenblick.
Die Rezension oder meine Rezension zu dem Werk könnt ihr auch in dem Podcast Folge 8 oder 9, auf jeden Fall der Folge vor dieser Sondersendung hören. Da habe ich mich auch ausführlich mit diesem wunderbaren Werk beschäftigt. Gut, hast du jetzt noch irgendein Buch jetzt so konkret, wo du sagst, das wäre noch was, was jetzt spontan, kann ja auch nur Englisch sein.
Ja, natürlich. Also der Punkt war der, dass als ich vor kurzem diesen Beitrag geschrieben habe, wo ich dann drei Bücher einfach mal empfehlen wollte, wer in den Film geht oder den Film gesehen hat und gerne sich ein bisschen informieren möchte, habe ich eben ja Tolkien in der Erste Weltkrieg und den Ausstellungskatalog und Der Weg nach Mittelerde von Tim Shippey erwähnt. Und dann kam natürlich sofort aus aller Welt Fans, sagten, ja, aber es müssen noch die Briefe und die Biografie und das ist auch noch großartig und das können wir auch noch. Und mir ging es natürlich im Endeffekt darum, dass ich davon ausgehe, dass viele neue Fans dazu kommen oder Fans, die schon dabei sind, aber sich noch nicht so engagiert haben, sich auch nicht so tief in die Materie eingearbeitet haben, einen weiteren Einblick haben möchten. Die Liste der möglichen Bücher, die interessant sein könnten, ist mindestens dreistellig.
Gut, dann lass mich es anders formulieren. Nenn mir deine drei oder vier, drei. Nenn mir das Buch, was Sie von oben nach unten runterlesen sollten, wenn Sie sich mit dem Thema Tolkien weiter informieren möchten.
Ja, also jetzt gerade in Bezug auf das Tolkien Biopic ist es definitiv. Genau. Definitiv John Garths Tolkien und der Erste Weltkrieg, weil das eben nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich unheimlich informativ ist, hervorragend recherchiert und einen wirklich umfassenden Überblick über eben die Frage liefert, wo kommt die Inspiration Tolkien her? Wo sind die Ursprünge Tolkiens? Beziehungsweise was hat ihn in seinem Leben als Persönlichkeit, als Mensch beeinflusst und wie hat die Erfahrung im Ersten Weltkrieg zum Beispiel Einfluss genommen auf sein weiteres Leben? Nur als Stichwort halt PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, dass man halt nach dem Krieg viele Soldaten nicht mehr wirklich zurückkehren konnten, weil sie in Depressionen, in andere entsprechende Krankheiten abgerutscht sind und was das für Folgen haben kann. Das zweite würde ich definitiv sagen, ist Der Weg nach Mittelerde von Tom Shippey, weil Tom Shippey unheimlich schön geschrieben, einfach auch den Sprachwissenschaftler hervorholt, zeigt, wo die Kreativität Tolkiens, dass er manchmal irgendein Wort in einem Manuskript gesehen hat und auf einmal von der Arbeit weg sich nur auf dieses eine Wort konzentriert hat, um daraus Geschichten entstehen zu lassen. Ihn aber gleichzeitig eben auch historisch einordnet, sagt, was der Erste Weltkrieg mit ihm angerichtet hat, wie die Bewertung Tolkiens allgemein in der Literaturforschung einzuordnen ist. Also es ist ein ganz, ganz großartiges Buch, das aber eben über die Biografie und über die Geschichten wie Hobbit und Herr der Ringe und Silmarillion hinausgeht, sondern halt einen wirklich ganz großartigen Überblick über Tolkiens auch kreative und die berufliche Leistung abliefert. Und als drittes auf jeden Fall den Ausstellungskatalog, vor allem auch der Hinweis natürlich an die Fans, die Tolkien-Ausstellung kommt nach Paris, in die Nationalbibliothek, dieses Jahr noch. Also wenn jemand die größte, großartigste, einzigartige Ausstellung jemals sehen will, dann sollte man sich mal ein Wochenende in Paris leisten und die sich anschauen, weil das, was man dort sieht, sind wahrscheinlich nur 200 Ausstellungsgegenstände und im Buch sind einfach viel, viel mehr drin, Sachen, die man sonst nicht sieht, die es vorher noch nie zu sehen gab. Und dieses Buch bietet nicht nur einführende Artikel, dass man schnell einen Überblick bekommt, einen schnellen Einstieg in die Kreativität, in die Historie, sondern eben auch einfach mal Artefakte. Also wirklich, da sind halt die Pfeifen Tolkiens zu sehen. Und du hast ja mit Catherine McIlwain, der Kuratorin, gesprochen. Und sie hat gesagt, man konnte an den Pfeifen noch den Tabakgeruch riechen. Ja. So gut sind die im Archiv bewahrt. Also man sieht die Farben, mit denen er gemalt und gezeichnet hat, die Kalligraphiefedern, die Stifte. Und das sind alles so einzelne kleine Details, die halt immer wieder die Fragen, die ja kommen, wie hat das gemacht, wie groß sind die Bilder oder wie sind die Stufen der Entwicklung? Das kann man mit diesem Ausstellungskatalog unheimlich gut einfach visuell umsetzen, zeigen, ästhetisch anspruchsvoll, wunderschön. Und ich glaube, dass wenn man diese drei Bücher mal in der Hand gehabt hat, dann hat man von da aus ausgehend eine unheimlich gute Möglichkeit, weil natürlich auch gerade im Ausstellungskatalog eine hervorragende Literaturliste ist, wo man sich weiter informieren kann, dass man dann sagen kann, so von hier aus kann ich dann weitermachen. Und natürlich auch immer gerne der Hinweis, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft ist natürlich auch ein wunderbarer Ansprechpartner, um dann weiterzuschauen, was alles Mögliches gibt. Also wir stehen da natürlich immer gerne zur Verfügung, gar keine Frage.
Mitgliedsbeitrag ab 18 Euro im Jahr und das Projekt 5000 haben wir ja noch nicht aus den Augen verloren.
Ja, ne, ich bin mir ganz sicher, wir kommen da noch irgendwann hin mit den großen Mitgliederzahlen. Jawohl, jawohl, jawohl.
Ja, wir sind jetzt, wir kratzen jetzt gut an den 900.
Ja, ja, ja. Und ich bin mir sicher, nach dem Tolkien Biopic haben wir die 1000 überschritten. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, und spätestens nach der Amazon-Serie hoffe ich doch. Marcel, hast du jetzt noch irgendetwas für den Podcast, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was du noch loswerden möchtest? Grüße an die Oma oder irgendwie Vergleichbares?
Oh ja, Grüße an die Oma. Nein. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich sehr für die Einladung, dass ich beim Tolkast mit dabei sein kann, weil ich mir schon öfter gedacht habe, es wäre doch einfach schön, dass wir mal einen Podcast zu Tolkien haben, eben auch einen deutschsprachigen Podcast, weil es die ja in der Form noch nicht so wirklich gab. Und ich drücke euch die Däumchen. Ich hoffe, ihr macht in alle Ewigkeit weiter und lade natürlich auch ganz, ganz tolle Leute ein, weil wir natürlich auch gerade im deutschsprachigen Raum unheimlich viele tolle Leute haben. Und ich freue mich schon, Leute im Kino zu sehen. Letztens war ich an einem Tolkien-Marathon in Berlin. Da haben wir dann 24 Stunden im Kino gesessen. Die sehe ich dann hoffentlich auch wieder. Das war dann schon sehr anstrengend, aber es war ganz großartig, weil mit Frühstück und mit Essen und Mitternachtssnack und die Mitarbeiter waren alle Tolkien-Fans und haben sich komplett in Cosplay geworfen und mit Schwertern und Stäben durch die Gegend gerannt. Wir haben in den nächsten Jahren wirklich wunderschöne Zeiten vor uns, weil Tolkien wieder ein ganz großes Thema sein wird, nicht nur mit dem Biopic, der jetzt demnächst kommt, sondern eben auch mit der Amazon-Serie. Und ich freue mich schon auf all die vielen Veranstaltungen und Seminare und Tolkien-Tage und auf weitere Folgen mit dem Tolkast. Also viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald.
Danke, Marcel. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, bis zum nächsten Mal wünschen wir euch noch eine tolkieneske Zeit.